ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zum heutigen Workshop-Talk, beziehungsweise zur heutigen Folge ETC, die ein Workshop-Talk ist. Und zwar unsere Zusammenfassung für den Monat April. Aha. Oder naja, wir machen das ja so ein bisschen so zwischen Monaten eigentlich, ne? Also es ist jetzt nicht so schön trennscharf. Aber anyway, du darfst wie immer, weil ich jetzt anmoderiert habe, darfst du jetzt wie immer anfangen. Erzähl uns, was hast du im letzten Monat gemacht? Erzähl uns, wie es sich anfühlt als frisch gebackene Trilogie-Autorin. Entschuldigung, es musste jetzt mal der Spoiler sein.
Dabei war deine Anmoderation noch gar nicht so lang. Aber gut, ich beginne. Ja, du hast es schon erzählt. Mein Standalone-Buch hat sich in eine Trilogie verwandelt. Nicht dadurch, dass ich jetzt noch zwei Bücher mehr schreiben werde, sondern dadurch, dass ich dieses Buch, jeden einzelnen Akt von meinen drei Akten in ein eigenes Buch gepackt habe. Wie kam es dazu? Die Ela hat da so eine Cover-Designerin, die ihre Covers designt hat, und ich sprach dann für Elysion. Und ich sprach dann auch mal mit dieser Cover-Designerin, weil mir doch ihre Arbeit bei Ela ganz gut gefallen hat. Und sprach dann mit ihr, und als ich ihr dann mal erzählte von den 650 Seiten oder sowas, die das jetzt noch hat, meinte sie, das wäre zu dick. Und ich meine,
sowas Ähnliches hat sie übrigens bei Elysion 2 auch gesagt, aber es war halt sie sagte, wie viele Seiten sind es denn? Und ich sagte, ja, am Ende sind es jetzt 628. Und dann sagte sie, oh weia. Und dann kam eine Weile nichts und dann so, naja, aber ist ja High Fantasy, ne?
Es ist Fantasy und es ist auch der zweite Teil, und du hast vorher schon andere Bücher geschrieben und so. Da ist das dann nochmal, glaube ich, ein bisschen entschärft.
Ja, aber ich glaube, in dem Moment ist es tatsächlich hauptsächlich, also im traditionellen Verlagswesen würde man wahrscheinlich ein Debüt auch in High Fantasy eher nicht so ein dickes Buch nehmen. Aber es ist schon, glaube ich, hauptsächlich dem Genre geschuldet, weil Fantasy-Bücher tendieren halt dazu, so dicke Schinken zu sein.
Ja.
Und teilweise ist es halt auch so, dass ich das auch schon erlebt habe, dass Bücher, die wahrscheinlich gar nicht mal so umfangreich sind, dann halt irgendwie ein bisschen größer gedruckt werden, damit das Buch dicker aussieht, weil es halt in High Fantasy eben auch so diese Lesererwartung gibt, dass High Fantasy halt irgendwie sehr viel Worldbuilding und sehr viel Magic und sehr viel bla halt irgendwie braucht, und dass das halt so dicke Schinken sind.
Genau.
Ich wollte das nur so kurz als Einordnungshilfe, falls man sich jetzt fragt, so, oh, warum sagt die denn der armen Tine sowas und die Ela darf hier irgendwie Ziegelsteine getarnt als Bücher irgendwie raushauen. Das war der Kontext.
Der Unterschied ist einmal, es ist das Genre. Mein Buch ist leider, es bleibt Romance. Ich weiß auch nicht, warum ich damit immer noch hadere. Es passt irgendwie, ich weiß es nicht. Contemporary Romance ist ja egal. Jedenfalls in Romance, da gibt es zwar auch dickere Schinken, auch von Slowburn Romance. Es muss ja notwendigerweise länger sein. Aber es ist halt mein Debüt. Es ist halt das erste. Ich meine, ich hatte in der Rohversion habe ich es vor vielen Jahren, aber das ist jetzt nicht so, als wäre ich damit irgendwie irgendwo eingeschlagen. Das heißt, es ist ein Debüt, und derzeit durch die höheren Holzpreise ist auch das Papier teurer, und da ist dann halt so ein Buch kriegt schnell mal einen Preis, wo man sich denkt so, sonst aber alles okay. Das heißt, ich würde mich selbst und meine Geschichte so ein bisschen zum Scheitern verurteilen. Also das kann ich gleich vergessen, wenn ich da einen 600 Seiten Schinken rausbringe. Es ist eine Slowburn Romance, aber von einer Autorin, von der noch niemand was gehört hat. Und das ginge dann vielleicht als E-Book ginge das dann schon, weil da ist das dann ja, ob du jetzt ein E-Book, ob ein E-Book 50 Seiten hat oder 5000 Seiten, das kommt auch selber raus. Das kostet die Hostinggebühr plus das, was du halt als Tantiemen haben willst, und das war's. Aber ich würde es schon gerne auch irgendwie sinnvoll auf Papier rausbringen. Und ich hatte auch vorher schon mal, als das Buch noch 820 Seiten hatte und das Dickste, was ich irgendwie hätte machen können, 740 Seiten war, und ich mir noch dachte, so 100 Seiten rausstreichen, wie soll denn das funktionieren? In Klammern, mein
Sagte
Buch...
Sagte sie, nachdem sie 280 Seiten rausgestrichen hat.
Ja, ne, es sind noch 100. 110 sind es im Moment. Aber ja, und das ist auch irgendwie jeden Monat, den ich überarbeite, wird das Buch im Durchschnitt 6 Seiten kürzer, ohne dass ich irgendwie groß... Also ich meine, zum Teil ist es so, dass ich hier mal eine halbe Szene, da mal eine halbe Szene und dort mal was. Aber im Allgemeinen ist es einfach nur hier und da und dort mal ein bisschen gekürzt. Und dann sind auf einmal 6 Seiten weg. Und so, also meine arrogant unwissende Haltung gegenüber Kürzungen hat sich doch drastisch verändert. Ja, aber es ist halt trotzdem noch lang genug. Also 600 Seiten, ein bisschen mehr. Ich meine, es kommt auch auf die Schriftgröße an, ne? Und wie man die Seiten layoutet und alles. Also da kann man auch noch so ein bisschen dran rumspielen. Aber so 200, ein bisschen über 200 Seiten sind immer noch eine gute Länge für ein Einzelbuch. Und ein Vorteil von Serien ist halt auch, dass du für die Geschichte jedes, ne, wenn du das erste Buch bringst du raus und die Leute sehen das und ein paar Leute lesen das und finden das gut und denken sich, oh, ich will den nächsten Teil lesen. Und dann kommt der nächste Teil raus und dann die Leute, die den ersten Teil schon gut fanden, wollen dann den zweiten Teil auch lesen, aber mehr Leute bemerken das und stellen fest, oh, da ist ja eine neue Serie und Leute haben darauf gewartet, oder dann lese ich auch den ersten Teil mal und dann den zweiten, und dann, und entsprechend ist so eine Serie halt so das optimale Mittel, um so ein bisschen mehr Interesse zu kriegen. Also eine Serie, ich meine, ne, wenn du dann ein zweites Buch rausbringst, ist es natürlich schon auch so, dass die Leute, die dein erstes Buch gelesen haben, dann auch unter Umständen dein zweites lesen wollen, aber eine Serie ist nochmal was anderes, weil das irgendwie nochmal anders bindet als ein Standalone, weil halt, ne, eine Fernsehserie, die man irgendwie über 20 Folgen guckt, fühlt man sich im Allgemeinen auch mehr verbunden als irgendwie so einem einzelnen abendfüllenden Film. So im Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Und von daher ist das jetzt auch marketingtechnisch nicht so die schlechteste Idee, das zu machen, weil es halt auch wirklich, es funktioniert. Also es ist tatsächlich, ich meine, vielleicht ist es auch, würde es auch ein bisschen zum Nachteil gereichen, weil es so die Unterschiede zwischen den einzelnen Akten, weil die Voraussetzungen dieser Beziehungen ist, in jedem Akt sind die anders. Und das, wenn ich das dann nochmal einzeln in ein einzelnes Cover packe und sage Teil 1, Teil 2, Teil 3, dann betont das natürlich diese Unterschiedlichkeit nochmal, was negativ sein könnte. Es könnte aber auch positiv sein, weil irgendwie auch die Erwartung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es bietet sich auf jeden Fall an, es zu teilen. Und ich bin jetzt nicht böse darum, dass ich das, also ich finde den, ne, also der Vorschlag hat bei mir so ein bisschen angelehnte Türen aufgetreten, sag ich mal.
Ja, man hat so den, also man, ich hatte auch so den Eindruck, dass du nicht wirklich viel, Widerstand in dir niederreißen musstest.
Genau, also ich hatte, ne, wie gesagt, ich hatte von mir aus auch schon drüber nachgedacht und dann das aber wieder verworfen, weil ich mir dachte, nee, warum, dann machst du irgendwie 3 Bücher aus einem, das ist doch auch so ein bisschen übertrieben, aber eben vor dem Hintergrund, dass es halt wirklich schwierig ist, so ein 25-Euro-Schinken von einer Debütautorin irgendwem zu geben, denke ich mal, ist es auch den Leuten, denen dieses Buch, weil ich schreibe ja nicht nur irgendwie, um zu unterhalten, sondern weil ich auch die Hoffnung habe, ne, habe ich in früheren Folgen schon mal erzählt, dass diese Bücher halt auch Leuten was bedeuten, so Leuten, die so sind wie ich, dass diese Bücher denen wirklich was bedeuten. Und ich möchte natürlich, dass diese Bücher diese Leute dann auch erreichen. Und die Chance ist größer, wenn die preisliche Hürde nicht so hoch ist und wenn es einfach dadurch, dass es halt dreimal so über anderthalb Jahre verteilt, weil wurde mir gesagt, so 6 Monate zwischen Buch, zwischen den Teilen einer Serie ist so ein angemessener Abstand. Genau, ja. Und jetzt bin ich auf einmal die Autorin einer Trilogie und von 3 Büchern und nicht einem Buch. Und es fühlt sich schon so ein bisschen anders an, muss ich sagen. Ich meine, ich vergesse es immer wieder und für mich in meinem Kopf ist es immer noch ein Buch, ein Ding. Aber es ist schon meine, ja, es ist was anderes. Ja, nee, ich habe jetzt 10 Jahre an meinem Debütroman gearbeitet. Ist was anderes, als ich habe jetzt 10 Jahre an meiner Debüt-Trilogie gearbeitet.
Ja, das stimmt.
Das klingt nochmal so ein bisschen anders. Es hat natürlich den Nachteil, dass ich jetzt statt einem 3 Klappentexte schreiben muss.
Das ist übrigens schon Foreshadowing auf die nächste Folge.
Genau, da geht's dann um Klappentexte. Ich muss mich da nochmal, ich habe das bisher so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich nicht so wirklich so aber der Klappentext, den ich bisher für das gesamte Buch vorgesehen hatte, der passt auch, also der beschreibt eigentlich nur den ersten Akt, also nur das erste Buch, das heißt, den kann ich unverändert, könnte ich den im Grunde auf das erste Buch drauf klatschen. Wenn er denn passt, wenn er denn funktioniert, ich weiß es nicht genau. Ich möchte das Buch auch, bevor ich es irgendwie dann tatsächlich im Print veröffentlichen, auch mal auf Wattpad stellen. Und da sind an Klappentexte, gibt es nochmal spezielle Anforderungen, weil in dieser Übersicht sieht man irgendwie, ich glaube, es waren die ersten 22 Zeichen von dem Klappentext. Das heißt, in diese ersten 22 Zeichen muss man den Hook wirklich gut reinkriegen, damit die Leute interessiert genug sind, um da drauf zu klicken. Also so irgendwie so ein bisschen Vorgeplänkel oder so ein bisschen langsam einsteigen, wie man das irgendwie bei einem Klappentext machen würde, wo jetzt jemand das Buch in die Hand nimmt und dann mal drüber fliegt, würde da nicht so gut funktionieren. Das heißt, dann
was ja aber eventuell auch nicht schlecht ist. Ich meine,
nö.
Es zwingt dich ja niemand auch auf ein Printbuch, einen Slowburn-Klappentext, sage ich jetzt mal, drauf zu packen. Von daher ist das ja vielleicht eine ganz gute Übung tatsächlich.
Ich muss sagen,
ich bin auch ganz froh, dass wir nächste Folge so Tagline, Pitch und Hook und Klappentext und sowas machen, weil ich habe mich nämlich auch bisher erfolgreich darum gedrückt, dieses ganze Zeugs für die Rokoko-Spione zu machen und nehme das jetzt mal so als, jetzt muss ich es ja machen, weil wir reden jetzt nächste Folge darüber, von daher.
Genau, ja, ich meine, es ist, der Klappentext, den ich dann auf Wattpad stellen werde, wird sehr wahrscheinlich nicht der Klappentext sein, der sich dann nachher auf dem Printbuch findet. Und so wie ich auch, ne, das wäre dann der Übergang zu meinem nächsten Thema, das Cover, das ich für Wattpad verwenden werde, wird wohl nicht das Cover sein, das nachher auch auf dem Printbuch rauskommt. Auch weil, ich meine, der allererste Entwurf von dem Cover, den ich gemacht habe, der gefällt mir immer noch sehr gut. Der war halt überhaupt nicht wirklich dazu geeignet, da eine Trilogie draus zu machen und habe da ein bisschen dran rumgewastelt und jetzt sind die Farben was anderes und dann habe ich auch bladibladibla auf jeden Fall. Fände ich es auch einfach schöner, wenn Leute, die das irgendwie auf Wattpad gelesen haben und da dieses Cover kennen und dann kann ich so ein tolles Cover-Reveal machen und sagen, hier ist das Cover für das Printbuch. ist vielleicht auch noch eine nette Sache. Ja, aber ja, 3 Klappentexte. Und ich meine, es ist natürlich, ich kann natürlich hingehen und ich werde auf jeden Fall auch mal recherchieren, wieso die Klappentexte von 2. und 3. Teilen im Allgemeinen aussehen. Und ob die irgendwie.
Das habe ich auch gemacht, bevor ich das für Illusion 2 gemacht habe, weil ich halt irgendwie nicht wusste, wie viel spoilert man denn.
Ja, vor allem.
Ne? Weil ich bin ja überhaupt unfähig, was Spoiler angeht. Und erkenne die meisten Spoiler nicht mal, weil sie mir egal sind. Und war dann tatsächlich sehr, sehr unsicher, wie viel darf ich denn verraten von dem, was irgendwie passiert im ersten Band, im Klappentext vom zweiten. Und ich habe mir Game of Thrones Klappentexte dazu angeguckt, tatsächlich, weil ich halt dachte, das ist halt irgendwie High-Fantasy-Gedöns, ne? Muss man ja irgendwie auch so ein bisschen genrespezifischer irgendwie machen. Hab festgestellt, die Klappentexte von Game of Thrones spoilern unfassbar viel.
Okay.
Also wirklich so, hier, dieser Typ hat übrigens diese Schlacht im letzten Buch überlebt, also wenn du das letzte Buch noch nicht gelesen hast, ne, weißt du schon Bescheid. Und dann habe ich gedacht, oh ja.
Ach, das ist doch schön. Das geht ja dann, erstmal die Klappentexte.
Das geht ja dann ganz gut.
Erstmal die Klappentexte von den ganzen Büchern lesen, damit du weißt, wer am Ende noch steht und dann ja, weißt du, ja, an wen du dich nicht emotional binden musst.
Ja, also gerade bei Game of Thrones fand ich das halt sehr erstaunlich, dass sie halt in den Klappentexten so viel spoilern, wer halt irgendwie überlebt, weil ja diese Serie so ein bisschen da, ne, also der Anfangshype hatte ich immer so ein bisschen, also ich persönlich, nur für, falls man das nicht weiß, Tine weiß das, aber muss ja nicht jeder wissen, ich habe weder Game of Thrones geguckt, noch gelesen. Ich habe also quasi überhaupt keine Ahnung von Game of Thrones.
Ja. So.
Außer was ich halt über kulturelle Osmose halt irgendwie aufnehmen konnte. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Hype hängt sich halt auch daran auf, dass du nicht weißt, wer überlebt, weil jeder kann sterben.
Ja.
Und ich dachte, das ist ja auch in Ordnung. Aber dann hat es mich umso mehr überrascht, dass die Klappentexte doch relativ viel spoilern. Die sind auch unfassbar lang. Das war halt auch sowas, was mich irgendwie so ein bisschen überrascht hat. Also so, ja, und hier in diesem Plotstrang passiert jetzt in diesem Buch das und in diesem Plotstrang passiert dieses und in diesem passiert das und hier und da. Und ich dachte so,
waren das
nee,
die
also
deutschen
so viel Geduld habe ich nicht.
Waren das die deutschen Klappentexte oder die englischen?
Und die englischen.
Okay. Naja, weil ich finde lange Klappentexte finde ich total schlimm. Ich will von einem Klappentext, will ich wissen, was ist die Ausgangssituation, wer ist der Hauptcharakter, um wen geht es, was ist der Konflikt? Was ist der A-Plot? In welche Richtung wird der A-Plot geschossen? Ich will das Problem sehen, das am Anfang aufgestellt wird. Weil wenn du hingehen musst und dann erklärst du irgendwie das Problem und dann erklärst du noch, was am Midpoint passiert und dann ist irgendwie der Aufhänger von diesem Klappentext, das habe ich öfter gesehen und ich fand es total schlimm. Und der Aufhänger von dem Klappentext war dann, dass du irgendwie nicht weißt, wie so der dritte Akt denn dann ausgeht. Und ich will das Setup will ich lesen. Wenn ich wissen will, wie es ausgeht, lese ich die letzte Seite. Aber das irgendwie im Klappentext, ich habe das gibt mir immer das Gefühl, ich meine, wir greifen jetzt die nächste Folge so ein bisschen vor, aber das gibt mir immer das Gefühl.
Ja, ich habe gerade auch schon gedacht, ja, ich könnte ja jetzt mal erzählen, wofür ich mich dann bei Illusion definitiv entschieden habe. Und dann dachte ich mir so, nee, das machst du jetzt nicht, weil das machen wir nämlich nächste Folge.
Genau, brechen wir das hier mal einfach ab, aber jedenfalls muss ich dann auch...
Halten wir einfach kurz fest, du musst jetzt 3 Klappentexte schreiben
genau.
Und ich muss 5 Klappentexte schreiben, weil Serien sind einfach anstrengend in der Hinsicht.
Genau, ja. Und mir, also bei meiner Recherche ging es eher weniger drum, wie viel darf ich spoilern, als wie viel muss ich irgendwie... Muss dieser Klappentext nochmal irgendwie kurz anreißen, was im ersten Buch passiert ist, damit Leute, die vielleicht nur das mittlere Buch lesen wollen, irgendwie oder keine Ahnung, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass irgendwie die Leute, die das Buch gleich am Anfang gelesen haben, dann ein halbes Jahr nicht mehr reingeguckt haben und dann nicht mehr genau wissen, was passiert ist und ist es irgendwie sinnvoll, eine Zusammenfassung des ersten Buchs an den Anfang vom zweiten Buch zu setzen. Und das Gleiche fürs dritte Buch zu machen. Und ich weiß es nicht, ob das. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie ein nettes Entgegenkommen für Leute, die die Serie zwar gerne weiterlesen würden, aber jetzt nicht das erste Buch unbedingt nochmal lesen wollen und sich jetzt auch nicht so hundertprozentig genau daran erinnern. Weißt du, so die etwas weniger engagierten Leser auch noch irgendwie mitzunehmen. Auf der anderen Seite, obwohl, nee, das Buch funktioniert wahrscheinlich auch für weniger engagierte Leser, aber es ist schon recht deutlich, dass ich so ein bisschen mit denen unter einer Decke stecken möchte, die sehr aufmerksam lesen und sich sehr viel merken und sehr auf Details achten und sowas. Ja, aber jedenfalls, ne, 3 Klappentexte, aber halt auch 3 Cover. Und ich habe jetzt Zwangspause, weil ich bin im Besitz eines digitalen Zeichentabletts, das, was auch total toll ist, weil das irgendwie, ich meine, ich habe dir mein altes, habe ich dir ja gegeben. Das heißt, du bist auch im Besitz eines digitalen Zeichentabletts und weißt, wie viel einfacher es ist, irgendwie Grafikbearbeitung zu machen, wenn man keine Maus dabei über den Tisch schieben muss.
Ja, ich habe inzwischen tatsächlich allerdings für meine Sofanutzung, weil da fand ich das mit dem Zeichentablett immer so ein bisschen aufwendig, habe ich jetzt eine stiftförmige Bluetooth-Maus auch. Das geht auch ganz gut. Also die sieht halt, also die sind auch nicht ganz billig. Die habe ich mir meine Schwiegermutter hat mir die irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt, weil ich mir gewünscht hatte. Also das ist nicht ganz so ein guter Ersatz, weil die hat natürlich die ganzen Funktionalitäten von, also Zusatzfunktionalitäten so von Druck und so, was halt so ein Zeichentablett halt teilweise auch macht, hat sie jetzt natürlich nicht. Aber so im Vergleich zu einer normalen Maus, finde ich, hat das doch irgendwie schon sehr viel Schönes, weil man benutzt die halt wirklich wie so ein Kuli. Also die sieht halt auch aus wie ein dickerer Kuli. Nice. Da sind dann halt so, ne, die Knöpfe dran und so. Anyway, nur so am Rande.
Nice. Wie viel hat die gekostet? Weißt du das? Kostet die mehr als 80 Euro oder weniger?
Das weiß ich nicht. Das müsste ich nachgucken.
Okay, also,
meins wäre weniger gewesen.
Also, weil ich habe meinen Zeichenstift kaputt gemacht und brauche jetzt einen neuen. Und der Ersatz kostet 80 Euro, was ich so ein bisschen finde. Ja, allerdings schon. Ist Stift und Tablett zusammen. Also, ich hatte das kleine Wacom Bamboo hatte ich mir irgendwann mal gekauft und es reicht auch. Man braucht nicht mehr als DIN A5, um auf dem Bildschirm zu zeichnen. Das riesige Tablett, das ich habe, da verwende ich auch nicht irgendwie, verwende ich in der Hauptsache irgendwie so ein bisschen die Mitte und muss halt weiter rüber gehen und meine Hand weiter bewegen, um an den Rand vom Bildschirm zu kommen. Und es ist, ich meine, man kann wahrscheinlich ein bisschen besser so Detailzeichnungen machen, aber auf der anderen Seite kannst du ja auch auf einem kleinen Tablett gigantisch nah ranzoomen. Also mein Mann hatte das halt irgendwann mal gekauft, weil er der Meinung war, dass ich das bestimmt toll fände. Frag mich nicht, was ihn geritten hat. Er hat es mir übergeben und war irgendwie stolz und erfreut und erwartete, dass ich mich freute. Und ich dachte mir nur so, aber mein Kleines ist doch wunderbar in Ordnung. Was? Ja, aber guck mal, das hat Knöpfe. Das hat Knöpfe. Und ich so, ja, aber ich verwende lieber die Tastatur. Ich meine, ich habe die Knöpfe jetzt auch mal programmiert, aber ich finde, die sind total ungünstig angebracht und ich sitze einfach nur und ich kann nicht so viele Funktionen, wie ich brauche, so viele Knöpfe kann ich gar nicht programmieren. Das heißt, wenn ich diese Knöpfe programmiere, muss ich immer zwischen Knöpfen und Tastatur wechseln und dann bleibe ich doch sowieso da sitzen und habe meine Hand auf der Tastatur. Und so, also das war irgendwie, es war so ein bisschen ein Fehlkauf. Vielleicht hätte ich auch sagen sollen, ach Schatz, schick's doch einfach zurück. Das war jetzt lieb gemeint, aber völlig überflüssig. Dann würde wahrscheinlich mein Stift auch noch funktionieren. Ja.
Ich finde es aber ja trotzdem lustig, dass du jetzt die völlig zeitaufsaugende Wirkung von Photoshop irgendwie für dich erfahren hast. Das war so ein Moment, in dem ich mich sehr... Ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, dass eine Mutterente vielleicht hat, wenn ihre Küken irgendwie ganz eifrig auf dem See paddeln. Ich dachte so, ach, guck mal, Tine bastelt Cover und hat halt festgestellt, wie furchtbar obsessiv man dabei werden kann.
Ja, vor allem Seriencover.
Ich fühle mich sehr gesehen.
Ja, ich meine, ich bin durchaus zufrieden mit den Resultaten. Ich werde dann mal, wenn ich dann jetzt mal, ich mache jetzt noch ein paar Varianten mit Schriften, weil ich mich irgendwie bei den Schriften einfach ums Verrecken nicht entscheiden kann. Was daran aufwendig ist, dass ich halt...
Schriftarten sind eine eigene Wissenschaft.
Genau, was halt ein bisschen aufwendig ist, dass ich halt für den Buchrücken einige Schriften so von Hand noch modifizieren muss, damit die halt, wenn die irgendwie so ein super tief runterschwingendes T oder hochschwingendes F oder sowas haben, muss ich das halt alles reinkürzen, weil die Schrift sonst auf dem Rücken so winzig sein muss, dass man die überhaupt nicht lesen kann. Das ist so ein bisschen aufwendig und dafür brauche ich halt dringend noch mein Tablett, weil sonst werde ich bekloppt mit dem. Aber ich liebe meine Rollmaus, meine Rollerballmaus, aber meine Trackballmaus, aber um damit am Rechner irgendwie zu zeichnen und so koordinierten Kram zu machen, mein Daumen ist einfach nicht so dexterös und so geschickt, das funktioniert nicht. Ja, naja, aber jedenfalls habe ich jetzt diese Cover gebastelt und ich habe auch schon mit deiner Cover-Designerin gesprochen, ob ich sie denn auch in beratende Funktion engagieren könnte. Was ich halt zuerst dachte, dass ich ihr mal das Cover zeige, das ich jetzt für Wattpad gebastelt habe und sie mal frage, ob, weißt du, damit ich mich nicht komplett lächerlich mache damit.
Ja, ja.
Weil, ne, ich meine, das ist das eine, ob ich dir das zeige und du findest das cool und ich das dem Hasen zeige und der findet das cool und ob ich das dann einem Profi zeige und die dann sagt so, okay, das und das und das ist der Grund, warum das so aussieht, als hättest du das selber gebastelt. Ne? Mhm. Weil das ist so der Unterschied zwischen Amateur und Profi liegt so in kleinen Details und irgendwie, ja, genau. Und da ich das doch schon ein bisschen ernst nehmen wollte, dachte ich mir, engagiere ich sie. Und ja, jetzt ist halt daraus geworden, dass ich jetzt diese Komplettcover für das komplette Buch mit Vorderseite, Rückseite und Buchrücken gemacht habe, also das, was über der Bindung drüber ist. Mhm. Und ja, werde da jetzt sie für das ganze Ding in beratender Funktion mal engagieren, damit sie mir sagt, wie das ist mit den Schriftarten, welche Schriftart ich denn jetzt irgendwie nehmen soll. Kann ich Kurier auf dem Cover verwenden? Ich liebe Kurier. Ich finde diese, frag mich nicht warum, aber ich finde diese Schriftart unglaublich ästhetisch ansprechend. Ich sehe die und die sieht so sauber aus und so frisch und so irgendwie so, das gibt mir was. Und ich will die eigentlich super gerne auf meinem Cover haben, aber ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich meine, ich habe jetzt recherchiert, ne? Ich habe ganz viel recherchiert irgendwie mit Schriftarten und auch Schriftartkombinationen, weil daran bin ich so ein bisschen gescheitert, dass irgendwie, okay, welche Schriftart, weil ich will eine Handschrift, Skript ist das auf Englisch, heißen die immer Skriptfont. Ist halt so ein bisschen so geschwungen, Handschrift, Schreibschrift, Schrift halt ist. Und die will ich mit einer Sans Serif eigentlich, also einer serifenlosen Schrift, die sich auch grotesken Schrift nennt in Deutsch. Frag mich nicht, warum. Mhm.
Das ist so wie das Akrobatenstudium. Das hat halt irgendwie seltsame Wortstämme im Lateinischen.
Aha, was ist das Akrobatikstudium?
Nein, das war so ein Joke, den wir halt früher hatten bei den Historikern, weil ne, früher hast du halt Artistenstudien gemacht, also von Artes, von Künsten, ne, und dann, weil das aber heutzutage so klingt, als würdest du damit halt im Zirkus auftreten, haben wir dann halt immer das Akrobatenstudium draus gemacht, aber eigentlich ging es halt um die Artes, halt so Grammatik und Rhetorik und Logik und bla, sowas.
Waren das die fünf Künste oder die sieben Künste? Das war die Rhetorik, die Logik, Mathematik, Astronomie und noch eins, Philosophie, oder?
Ja, vielleicht.
Ja, irgendwie sowas. Ha, wir hatten mal Latein an der Schule. egal. Wir waren bei den grotesken Schriften, bei den Serifenlosen, die halt nicht noch so kleine Nippel an den Füßen haben und an den Ärmchen und überall so. Weil das sind die Serifen, sind so Nippel. Und ich wollte halt eine einfache Schrift ohne Nippel dafür und irgendwie ist es so, es gibt so Schriften, ich meine, als ich mich das erste Mal mit Buchsatz beschäftigt hatte ich so einen Aha-Moment. Ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner unserer Folgen, wo es, glaube ich, um Software und Hardware oder so ging, habe ich auch über Schriftsatz gesprochen. Aber da hatte ich so ein kleines Erweckungserlebnis, wo ich zum ersten Mal irgendwie so wirklich unterschiedliche Schriften nebeneinander im Kontrast gesehen habe und mir so dachte so, ja, die wirkt tatsächlich anders. Schau einer an. Wow. Weil ich habe zwar tonnenweise Bücher gelesen, aber mir ist irgendwie nie aufgefallen, dass da irgendeins in einer angenehmeren oder weniger angenehmen Schrift irgendwie gesetzt war. Und wenn du dich jetzt entscheiden musst, was du denn gerne nehmen würdest, ja, ist das natürlich schon eine Frage, die du dir stellen möchtest. Wie willst du, dass dein Text wirkt? Und ich habe dann halt nach guten Fontkombinationen gesucht und halt irgendwie gehofft, dass irgendwo irgendein Designer sagt, ja, wenn du irgendwie eine sehr auffällig kringelige Schrift nimmst, dann nimm doch irgendwie im Kontrast dazu entweder diese Serifenschrift oder diese serifenlose Schrift und so, aber irgendwie ging es da immer nur um Webseiten und Blogartikel und Magazinartikel, so Magazinlayout und so, dass du irgendwie, setz deine Überschrift in Roboto oder Futura und dann den Text in Garamond oder was weiß ich was, ja. Und das war natürlich jetzt nicht die Information, die ich wollte. Aber ich habe festgestellt, dass man eigentlich, wenn man Fiction setzt, dann braucht man eigentlich nur Baskerville für allgemeine Fiktion und Saban für Romantic Fiction und Garamond für alles, was irgendwie so ein bisschen Action hat. Anscheinend, ja, 5 Schriften, mehr brauchst du nicht. Also da waren dann noch Serifenlose dabei.
Wenn du Kinofilm machen willst, dann brauchst du Papyrus.
Genau.
Ja, ist so. Gibt's eine ganze Doku drüber, wie Papyrus entwickelt wurde, also die Schriftart, nicht das Schreibmedium aus dem alten Ägypten, und welche Movie-Poster das alle verwenden. Und ich glaube, das geht so inzwischen mindestens in die Dutzende, wenn nicht noch mehr. Echt?
Das ist interessant, weil als ich irgendwie mir das erste Mal, das ist so eine Erinnerung, die mir geblieben ist, dass ich sah Papyrus und dachte mir, wieso das denn? Warum? Warum? Einfach nur so eine Frage, so eine ganz grundsätzliche, generelle Frage.
Ja, also ich kann dir da ein wunderschönes Buch empfehlen. Aha. Ich bin ja ein furchtbarer Geek. Und habe natürlich nicht nur diese Doku über Papyrus gesehen, sondern auch eine Doku über Helvetica.
Ja, ich arbeite in Helvetica. mein Scrivener ist in Helvetica. Da ist alles Helvetica.
Ja, wurde tatsächlich entwickelt, um Schilder in der U-Bahn leserlicher zu machen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich meine Comic Sans.
Weil es halt auch in großen Buchstaben, ne, weiß auf farbigem Hintergrund, also weiß auf blau oder so, halt von sehr weit weg halt sehr gut lesbar ist. Ich habe da ein ganzes Buch, falls dich das interessiert, könnte ich dir das mal.
Was ist denn der Titel? Sag doch mal den Titel. Weißt du den Titel auswendig?
Nee, den weiß ich nicht auswendig. Aber das ist halt eine Studie zur Entwicklung verschiedener Schriftarten, was ich halt mit sehr viel Spaß gelesen habe, weil das halt ein furchtbares Geek-Thema ist, was ich aber total spannend finde.
Ich glaube, das hattest du mir auch schon mal empfohlen, als ich das erste Mal über Fonts irgendwie geredet habe.
Ja, das kann gut sein.
Ja, ich habe auch in Defense of Comic Sans, wo alle immer über Comic Sans motzen, aber... Comic Sans ist eigentlich gar nicht so schlimm und es hat auch Tugenden. Diese Schriftart hat auch Tugenden. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen mal rumspielen mit Schriftarten und ich meine eben, ich will vor allem eine, die nicht so klein und kugelig auf dem Papier rüberkommt, weil ich finde, das wirkt irgendwie verkrampft. Und ich hätte gerne eine Schrift, die so ein bisschen lockerer ist. So ein bisschen freizügiger, was in Anspruchnahme von Raum durch die einzelnen Buchstaben geht und durch den negativen Raum zwischen diesen Buchstaben. Weil ich mag das nicht so, wenn das irgendwie so krampfig wirkt auf dem Papier. Allerdings will ich auch keine Schriftart, die irgendwie halt dann so ein rundes A hat oder sowas, weißt du? Die gibt es ja auch, die so ein bisschen whimsical sind, weil die so ein bisschen manche Buchstaben so ein bisschen anders macht. Und ich finde das an sich prinzipiell so, dass Die Grundidee, das Konzept finde ich gut, aber so in dem Sinne, wie ich auch das Konzept David Bowie gut finde, ohne dass ich David Bowies Musik wirklich irgendwie was mit anfangen könnte. So, weil ich glaube, so eine Schriftart würde vom Text so ein bisschen ablenken. Ich meine, irgendwann würde man reinkommen, aber so auf den ersten Blick ist das so ein ja, und ich weiß jetzt nicht, also Sabon wurde für etwas heißere Romance empfohlen. Und meine Romance ist ja, sie ist schon heiß, aber nicht in dem Sinne. Und ja, naja, das ist jedenfalls das, womit ich mich so bisher beschäftigt habe. Ach so, ja, und ich habe mit Buchsatz so ein bisschen recherchiert, was irgendwie, ne, so, ja, Buchsatz-Anfängerfehler. Und da war leider der erste Link, über den ich gestolpert bin. Vielleicht hätte ich jetzt irgendwie so ein bisschen Kapitel machen sollen. Das ist jetzt doch alles etwas detaillierter, als ich gedacht hätte. Muss ich nachher nochmal durchgehen und nachträglich Kapitel einbauen. Ja, aber jedenfalls, der erste Link, auf den ich gestoßen bin, war so eine ältere Dame, die an anderer Stelle beschwerte sie sich dann über Rechtschreibfehler und dass die ja ihrem Empfinden nach zugenommen hätten, wo ich mir so dachte, nein. Die Rechtschreibfehler haben nicht zugenommen. Das Schreiben und Geschichten erzählen ist nur durch die Entwicklung der modernen Technik für viel mehr Leute zugänglich geworden. Und da ist nicht mehr so diese große Hürde. Das heißt, du kriegst jetzt auch Leute, die von dir Korrektur gelesen wollen, die vorher nicht mal geschrieben hätten. Das heißt, du solltest dich freuen. Du solltest dich freuen, dass dein Pool an Kundschaft größer geworden ist und du nicht mehr nur diese, weil es ist ja auch so ein bisschen, weißt du, so dieses Bildungsbürgertum, so, na, man muss aber richtig schreiben, und weißt du, und jetzt sind halt auch jüngere Leute, vielleicht ich meine, okay, Teenager wenden sich vielleicht nicht unbedingt an Lektor, aber halt Leute, die aus welchen Gründen auch immer es mit der Rechtschreibung nicht so haben. Die trauen sich halt auch. Freu dich darüber. Diversität ist gut. Gatekeeping ist scheiße. Aber nein, sie sitzt da und Rechtschreibfehler haben zugenommen. Und dann...
Aber die jungen Leute lernen doch heute nichts mehr.
Genau, das macht ja alles das Autokorrekt. Genau, die müssen ja nicht mal mehr selber denken. Wo kämen wir denn dahin? Wo kam Goethe her, frag ich da. Goethe hat alles falsch geschrieben. Da gab es noch keinen Duden und festgeschriebene deutsche Rechtschreibung. Ja. Der hat auch geschrieben, wie er es wollte. Und was ist aus ihm geworden? Der große Dichterkünstler. Also, hör mir mal auf mit der scheiß Rechtschreibung. Wenn das für Goethe gut genug war, so zu schreiben, wie es ihm aus dem Finger geflossen ist, dann sollte es für dich gut genug sein, zu lesen, wie es Goethe aus dem Finger geflossen ist und wie es Leuten aus dem Finger fließt, die noch nicht Goethe sind. Jedenfalls kam dann so, dass sie sagte so, ja, Fehler im Buchsatz. Und da ist, ich meine, auf Englisch heißen sie Widows und Orphans. Auf Deutsch, weil, muss ja sein, heißen sie Hurenkinder und Schusterjungen. Wo ich mir auch so denke, liebe Buchsatz-Community, wenn schon, dann Sexarbeiterinnenkinder. Und wenn euch das albern vorkommt, warum... Was ist so schlimm daran, das Witwen und Waisen zu nennen? Das ist sinnvoll. Das ist auch viel, viel, das sagt einem mehr. So Schusterjunge, woher willst du wissen, dass der Schusterjunge das ist, was hinten ranhängt? Und irgendwie furchtbar. Auf jeden Fall hat sie sich darüber aufgeregt, dass sie das häufiger sieht. Selbst in professionell gesetzten Büchern kommt es schon mal vor, dass eine Seite mit einem unvollständigen Satz aufhört, anfängt, dass der erste Satz auf der Seite nicht irgendwie Teil eines noch weitergehenden Absatzes ist, sondern da aufhört. Und manchmal auch nur ein Teil eines Wortes. Das, also, ja, und dann unten, dass dann ein Satz anfängt und der letzte Satz auf der Seite ist der erste Satz von einem Absatz und nicht der erste und der zweite. Und oh, das geht ja gar nicht. Man muss dann irgendwie, wenn da nur ein Satz ist, muss man irgendwie das dringend machen, damit der noch umbricht, damit da noch eine zweite Zeile dazukommt. Frage, warum? Das macht man halt so. Das gehört sich nicht, wenn man das nicht so macht. Wo ich mir so dachte, bei der Antwort weiß ich, dass du überhaupt keinen Grund hast, außer dass du das irgendwie, das hat man halt immer so gemacht und deshalb macht man das halt immer noch so. Und ich meine, ich kann...
Vielleicht gibt es auch einen guten Grund, warum sie das halt inzwischen irgendwie öfter auch bei professionell verlegten Büchern sieht, dass sich viele Leute einfach gedacht haben, diese völlig willkürliche Regel ist doof und wir halten uns nicht mehr dran.
Ja, diese Regel ist auch, ich meine, ich kann schon verstehen, dass es ein bisschen irgendwie aus dem Flow reißen kann, wenn irgendwie auf der einen Seite unten die Seite endet mit HAT-Bindestrich und dann oben geht die nächste Seite weiter mit TE-Punkt Absatz. Ne, das war so das Extrembeispiel. Also hatte getrennt worden.
Wann kommt denn so ein Extrembeispiel?
Wann kommt vor? Das ist auch irgendwie die Sache. Und wenn du drin bist und du liest es und bist wirklich in der Geschichte versunken. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Leute nicht so kritisch lesen, dass sie von sowas rausgerissen werden. Und die allermeisten Leute, die Bücher lesen, können auch nicht wirklich so viel besser Rechtschreibung als die allermeisten Leute, die Bücher schreiben. Das heißt, die Rechtschreibfehler fallen ihnen entweder gar nicht auf oder stören sie nicht, weil damit sie ihnen auffallen können, müssen sie erstmal wissen, dass es falsch geschrieben ist. Und damit es sie stört, müssen sie erstmal irgendwie die Erwartung haben, dass andere Leute aber gefälligst richtig zu schreiben haben. Ja, und ich persönlich an mich selber habe natürlich schon auch den Anspruch, dass ich gerne zumindest eine Schreibung kontinuierlich durch das Buch durchziehen möchte. Also wenn ich was falsch mache, mache ich es bei jeder einzelnen Instanz falsch. So, und nicht irgendwie mal so, mal hin und her und so. Und das könnte ich verstehen, dass das ein bisschen nervt, obwohl ich mich jetzt auch frage, warum merken die sich, wie das an der einen Stelle falsch geschrieben war, um dann festzustellen, dass es an der anderen Stelle anders falsch geschrieben ist? Wie wenig musst du dich für die Geschichte interessieren, damit du für diese Details Aufmerksamkeit hast? Und ich meine, ich weiß, es gibt Leute, die können sich nicht dagegen wehren, dass ihnen diese Details auffallen. Aber das sind, glaube ich, weniger die Leute, die sich darüber aufregen. Ich glaube, die Leute, die sich besonders gerne darüber aufregen, sind die Leute, die sich das hart erarbeitet haben und jetzt nicht einsehen, warum sie ihre harte Arbeit zunichte machen, indem sie einfach akzeptieren, dass es überflüssig war. aber wie dem auch sei. Jedenfalls, dann kam das Allerwitzigste, weil sie sich dann über Zeichensetzung in der wörtlichen Rede aufregte, weil sie sagte, nein, das Komma kommt hinter die Anführungszeichen. Anführungszeichen, Komma, Inquit. Es ist nicht Rede, Komma, Anführungszeichen, Inquit. Das ist falsch. Sowas macht man nicht. Und überhaupt eine Ellipse, Punkt, Punkt, Punkt. Man macht nicht einfach Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt ein extra Zeichen, Punkt, Punkt, Punkt in der Schriftart, das man mit diesem Tastenkürzel aufrufen kann, weil einfach nur Punkt, Punkt, Punkt zu machen ist falsch. Und wenn das ein Satzteil ersetzt, dann kommt kein Leerzeichen dazwischen. Aber wenn das ein Wortteil ersetzt, aber wenn es einen kompletten Satz ersetzt oder ein komplettes Wort ersetzt, dann kommt ein Leerzeichen oder Punkt, 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 wo ich mir auch so dachte, so. Wenn ich sehe Leerzeichen, Punkt, 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 denke ich mir, oder hat jemand aus Versehen ein Leerzeichen hingemacht, das da nicht hingehört, weil das sieht nämlich bekloppt aus. Und dann, ne, wörtliche Rede, Anführungszeichen. Oh, sie sagte, im Deutschen ist das einführende Anführungszeichen ist unten, das ausführende Anführungszeichen ist oben. Beide Anführungszeichen oben zu haben, ist falsch. Aber in Romanen setzt man Chevron, also diese französischen Häkchen-Anführungszeichen, weil das Anführungszeichen unten sieht scheiße aus, weil es die Linie, weil es unter die Satzlinie geht und damit die Balance der Zeile irgendwie zerreißt. Wo ich mir so dachte, so, aha, man macht also das Satzzeichen unten im Deutschen, aber das sieht scheiße aus. Und statt es einfach oben zu machen, weil das falsch ist, nimmst du französische Anführungszeichen, die im Deutschen eigentlich nicht mal was verloren haben. Das ist ja nett, okay. Ich meine, warum auch nicht?
Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe in der Versammlung, glaube ich, Anführungszeichen unten oben.
Aha.
Weil Bei Scrivener werden, also in meinem Scrivener werden die normalerweise ausschließlich oben gesetzt. Ja. Und normalerweise verbessere ich das nicht. Also ich weiß, dass beide Illusion-Teile sind Anführungszeichen oben oben. Weil, das ist halt auch die Sache. Bei vielen dieser Dinge denke ich mir so, mir würde das im Leben nicht auffallen.
Ja.
Solange es konsequent gemacht wird. Natürlich ist es scheiße. Und da habe ich auch nochmal einen dezidierten Suchgang zu gemacht, weil teilweise macht Word das anders als Scrivener und jada jada. Ne, natürlich ist das kacke, wenn du dann zwischendurch irgendwie noch was ergänzt hast und dann hast du überall nur Anführungszeichen oben oben, außer in diesem einen, auf dieser einen Seite, wo es dann plötzlich unten oben ist.
Ja.
Ich glaube zwar auch das würden 90% der Leute wahrscheinlich nicht wahrnehmen, aber das sind dann halt so Dinge, die den kleinen zwangsneurotischen Kern in mir auch nerven. Wo ich mir denke, ne, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das so zu machen, also machen wir das jetzt konsequent so.
Ja.
Bei der Zeichensetzung bei wörtlicher Rede habe ich tatsächlich damals mal recherchiert. Ich glaube, für die Versammlung war das auch. Und habe dann tatsächlich irgendwie auch nur, also ne, im Englischen macht man das so, im Deutschen macht man das normalerweise so, aber viele übernehmen jetzt auch die englische Art und Weise, das zu setzen, bla. Und da stand dann aber auch, also es war jetzt keine Duden-Seite oder so, sondern es war halt einfach nur so ein Blogartikel, so ne, nach dem Motto, so sieht man das halt in veröffentlichten Büchern. Und da stand dann halt auch drin, so solange ihr das konsequent macht, fällt es keinem Schwein auf.
Ja.
Wo ich mir auch dachte, ja. Ich lege jetzt einfach meine eigene Regel fest. Die habe ich dann auch natürlich immer den Leuten, die für mich das Korrektorat machen, habe ich das dann natürlich auch kommuniziert. Hier sind, ne, so setze ich Zeichen bei wörtlicher Rede, das bitte nicht verbessern. Also, ne, verbessern, korrigieren. Das ist gewollt so. Und das ist konsequent so. Also von daher machen wir das so. Ich glaube, ich mache tatsächlich allerdings auch Anführungszeichen und dann das kommen. Aber ich könnte mich jetzt gerade nicht festlegen, aber ich weiß definitiv, dass ich mal aktiv darüber nachgedacht habe und mich dazu entschieden habe, das immer auf eine spezielle Art und Weise zu machen. Und damit war das Thema für mich erledigt. Und es hat sich noch nie jemand darüber beschwert.
Ja, ich habe mich entschieden, dass ich es vollkommen unlogisch finde, dass Punkte in der wörtlichen Rede, der Punkt am Ende durch ein Komma, der Punkt sogar weggenommen wird, durch das Anführungszeichen und ein Komma ersetzt wird. Aber wenn jemand etwas ausruft und ein Ausrufezeichen macht, dann kommt Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Komma, Inquit. Und das ist, finde ich, dermaßen beknackt. Drei Satzzeichen hintereinander.
Ja, das mache ich auch nicht. Und also Fragezeichen, Ausrufezeichen, lasse ich das Komma weg, weil
das
sieht bescheuert aus.
Ja, und ich meine, dass die Satzzeichen am Ende eines Satzes sagen doch was über die Kadenz aus, mit der dieser Satz gesprochen wird. Ja, aber wenn ich da ein Komma mache, dann weiß ich nicht, unterbricht diese Inquit diesen Satz und dann geht der Satz danach weiter, nämlich mit Komma, Anführungszeichen, klein geschrieben weiter. Oder ist das eigentlich ein Punkt, aber dann kommt die Inquit und dann kommt ein Punkt und dann geht ein neuer Satz weiter. Dann weiß ich erst, was die Kadenz ist, wenn die Inquit zu Ende ist. Ja?
Ja, und das ist was. Ich fand das auch ein bisschen lustig. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das ein deutsches oder ein englisches Buch war. Da wurde auch dann in der wörtlichen Rede kein Punkt gesetzt, wenn danach ein vollständiger Satz folgte. Also du kannst ja eine Inquit haben, da verstehe ich das Komma noch, weil dann kommt danach schreibst du ja klein weiter, ne, das sagte er oder so, und da kommt der Punkt. Aber für mich macht es auch keinen Sinn, dass du auch dann keinen Punkt in der wörtlichen Rede hast, wenn danach groß geschrieben wird, wenn danach sowas kommt wie, er sah sie fragend an, Punkt, was ja ein vollständiger Satz ist. Und dann denke ich mir so, aber zwischen zwei vollständigen Sätzen, also einem vollständigen Satz wörtlicher Rede und einem vollständigen Satz Aktionsbeschreibung, hätte ich gerne einen Punkt. Ja. Und so mache ich das auch. Und es hat sich auch da noch niemand drüber beschwert.
Ja, und ich mache eben in der wörtlichen Rede, wenn eine wörtliche Rede mit der Kadenz eines Punktes endet und da ist der Satz zu Ende, dann kommt da Punkt, Anführungszeichen. Und wenn dann eine Inquit kommt, wie sagte, fragte, meinte, irgendwas, so klassische Inquit, dann ist das halt klein geschrieben und geht weiter, weil die Anführungszeichen schließen diese wörtliche Rede quasi grammatikalisch und interpunktionsmäßig ab. Das ist eine Einheit. So, die Anführungszeichen machen da eine eigene Einheit draus. Das heißt, es kann danach klein weitergehen, weil dann eine Inquit kommt. Es kann danach groß weitergehen, weil ein neuer Satz kommt. Aber dieses Ding ist in sich abgeschlossen. Und da jetzt irgendwie, ich meine, ne, man könnte sagen, hier, da ist aber ein Punkt und nach dem Punkt muss es aber groß weitergehen. Und denke ich mir, nach dem Anführungszeichen muss es auch groß weitergehen. Soll da jetzt noch ein Komma hin? Weil ich meine, ich kann verstehen, dass jemand sagt, Punkt, Anführungszeichen, Komma, es geht weiter. Das sieht ja doof aus, weil Punkt und dann Komma. Ne? Aber Ausrufezeichen, Anführungszeichen,
Komma. Da hast du schon wieder die drei Satzzeichen. Also für mich, ist das einfach so, ne, drei Satzzeichen auf einmal sieht für mich halt einfach doof aus.
Genau, und ich mache es halt.
Ich habe auch irgendwie letztens mal gesehen, da hatte irgendwer ein Komma nach einem Bindestrich gesetzt. Wo ich auch dachte, hä? Mhm. Also du hast halt einen Einschub durch Bindestriche und danach kommt aber noch ein Relativsatz. Aber trotzdem habe ich da das Komma weggemacht, weil ich halt gedacht habe, so nee. Das beleidigt meinen Sinn für Ästhetik, dass da ein Bindestrich ist, auf den ein Komma folgt. Es kann sein, dass es theoretisch grammatikalisch völlig richtig ist, aber manche Dinge...
Ja.
Na, wie gesagt, bei manchen Dingen erlaube ich es mir einfach, nach meiner Ästhetik zu urteilen. Und wie gesagt, das einzige Qualitätsmerkmal für mich ist dann in dem Moment, dass ich das konsequent immer so mache. Und ich glaube, wenn du das konsequent immer so machst, dann fällt es wahrscheinlich niemandem wirklich auf.
Ja.
Außer halt so Leuten, die das halt vielleicht beruflich machen, die das aus irgendwelchen Gründen in den Wahnsinn treiben.
Aber das sind ja die wenigsten.
Sind die wenigsten und es wird immer Sachen geben, die dich in den Wahnsinn treiben. Ich zum Beispiel finde diese französischen Anführungszeichen total doof. Ich finde, die sehen doof aus. Aber interessiert auch keinen.
Die
werden in Romanen trotzdem gesetzt und ich lese sie trotzdem, weil es eigentlich auch nicht so wichtig ist.
Ja, die haben irgendwie, ich weiß nicht, für mich fühlen die sich so ein bisschen altertümlich an. Und ich denke mir auch, für die Leute, für die ich im Moment schreibe, das sind Leute, die vor allem mit Software-Tastatur auch schreiben, an ihren Handys. Und am Handy, auch im deutschen System, ist, wenn die da irgendwas mit Anführungszeichen schreiben, die Anführungszeichen sind oben. Die sind am Satzanfang und am Ende ist es das exakt selbe Anführungszeichen. Und das ist es, was die Leute vor allem gewohnt sind, irgendwie zu tippen und zu sehen. Das heißt, zu sehen, Anführungszeichen oben, nur das kennt man auch. Das ist zwar vielleicht in Büchern anders, aber man kennt es einfach und ich denke, es fühlt sich auch irgendwie moderner an, jetzt in Anführungszeichen. Aber um nochmal auf die drei Satzzeichen zurückzukommen. Weil so, man könnte natürlich das Argument bringen, dass, ja, okay, dann kommt ein Punkt und ein Anführungszeichen und dann rechnet man damit, dass danach ein neuer Satz anfängt, weil da war ja ein Punkt. Und wenn es dann aber klein weitergeht, wegen einer Inquit mit fragte, meinte, bladibla, dann ist das ja erstmal verwirrend. Und dann denke ich mir so, okay, aber wenn ein Satz, der eigentlich mit einem Punkt enden sollte, ohne Satzzeichen endet, sondern dann kommt nur ein Anführungszeichen und ein Komma. Und ich weiß erst, ob da ein Punkt ist, wenn ich die Inquit zu Ende gelesen habe. Dann ist das auch verwirrend. Und für mich ist es ein wesentlich kürzerer Moment der Verwirrung und wesentlich einfacher zu verarbeiten, wenn meine Frage instantan beantwortet wird. Weil ich sehe, okay, es ist ein Kleinbuchstabe, der weitergeht, da kommt also eine Inquit. Da brauche ich nicht drüber lang. Aber kommt ein Komma und dann kommt erst die Inquit und dann sehe ich, ob da nochmal ein Komma kommt und die Rede weitergeht oder nicht. Das ist viel längere Unsicherheit und viel längere Frage, wie ist denn jetzt die Kadenz? So, von daher finde ich meine Art und Weise, die Satzzeichen in wörtlicher Rede zu setzen, logischer, konsistenter, einfacher zu verarbeiten und überhaupt einfach besser. So. Genau, und dann... Weil ich bin noch nicht fertig.
Sollen wir nicht noch irgendwie, weil wir jetzt schon fast eine Stunde aufnehmen, noch über deine Titelfindung sprechen? Weil ich weiß, ich weiß, Satzzeichen können faszinierend sein. Ich bin nur nicht sicher, ob das nicht sehr Special Interest
nee,
ist.
Nee, nee, ich wollte jetzt noch ein bisschen über InDesign beziehungsweise Alternativen zu InDesign beziehungsweise Alternativen zu Word im Buchsatz kurz reden.
Okay.
Das glaube ich auch nicht sehr lange dauern wird. Weil nachdem ich unter dem Eindruck stand, dass es Leute gibt, die das ja total schlimm finden, wenn Witwen und Waisen in ihrem Text drin sind und die irgendwie gerne wollen, dass, beziehungsweise die professionell dann so vorgehen, dass sie irgendwie am Körning und an der Fontgröße und am Zeilenabstand und sowas rumspielen, damit nur ja keine Witwen und Waisen drin vorkommen, habe ich dann mal geguckt, ob es nicht irgendwie Alternativen zu Adobe InDesign gibt, weil ne, es ist teuer und es gibt günstige Sachen. Und dann habe ich mir mal ein Tutorial angesehen, dann dachte ich mir so, nein, das kann ich vergessen, weil das ist nämlich so, wenn du mit so einem professionellen Layout-Programm deine Texte setzen möchtest, ist das nicht so, dass du deinen Text nimmst und du kopierst den dann rein und dann formatierst du den so nach und nach durch, wie man das irgendwie von einem Textbearbeitungsprogramm kennen würde. Nein, nein, du gehst hin, du layoutest deine Seite mit den Seitenrändern und dann musst du für jede neue Seite hingehen und von Hand ein kleines Textfeld aufziehen. Und dann in dieses Textfeld deinen Text reinkopieren. Allerdings zeigt dieses Textfeld nur genauso viel Text an, wie da reinpasst. Das heißt, wenn das irgendwie mitten im Wort dann abschneidet, musst du hingehen und da von Hand einen Bindestrich machen und dann eine neue Seite aufmachen und das, was von der ersten Seite abgeschnitten worden ist, auf diese neue Seite kopieren von Hand. Und dann den restlichen Inhalt rüber kopieren und diese Seite auch wieder füllen und das, was überfließt, auf die nächste Seite mitnehmen. Wo ich mir so denke, wenn ich das für mein Buch 230 Mal mache, kann ich dir garantieren, dass da mindestens 10 Fehler bei passieren. Das heißt, da werden Worte fehlen, da werden Satzteile fehlen, da werden Absatzteile fehlen. Und sorry, aber ich habe wesentlich lieber ein Buch, in dem hier und da ein paar Witwen und Waisen rumhängen, als eins, in dem Teile fehlen, weil das irgendwie bei der 100. Kopieraktion mir irgendwas schiefgegangen ist und ich es nicht mitgekriegt habe. Vor allem, wie willst du das auch überprüfen? Du kannst ja nicht hingehen und sagen, okay, ich vergleiche jetzt mal den Text, weil das funktioniert ja nicht. Ja, ich meine, okay, dann musst du hingehen, ja, und dann stellst du fest, dass du auf Seite 90 was falsch gemacht hast. Und dann musst du sämtliche Seiten, die danach kommen, nochmal neu setzen. Jede einzelne verdammte Seite neu machen und wieder rüber kopieren und dann wieder gucken, dass dir wieder nichts schiefgegangen ist. Und das ist mir zu viel Stress. Okay, Titel.
Also ich arbeite mit Word. Ich bin ganz zufrieden mit Word. Word ist okay.
Ja, ich werde mich
mal... Es ist nicht perfekt. Es ist nicht toll manchmal. Aber ich habe früher mit OpenOffice gearbeitet. Das war noch viel schlimmer.
Ja, ich habe jetzt...
Word ist in Ordnung. Word ist berechenbar.
Nee, ich bin jetzt auf LibreOffice umgestiegen und da habe ich schon auch so meine Probleme mit, wenn ich irgendwie fürs zweite Drüberlesen nochmal was ausdrucken will, weil aus irgendeinem Grund ist LibreOffice nicht in der Lage, meinem Drucker die Seitenzahlen richtig mitzuteilen. Das heißt, es ist dann, mal haben alle Seiten die Seitenzahl 1, mal haben sie alle, sind es alles Seite 7. Manchmal hast du Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Und ich denke, so ist der Satan in meinen Rechner gefahren, oder was?
OpenOffice oder was jetzt LibreOffice ist, da sind schon mal Section Breaks drin, wo sie nicht hingehören, wo man sie auch nicht hingetan hat.
Aha.
Und wo sie auch irgendwie sich weigern, wieder wegzugehen. Das war halt so für mich so der Grund, warum ich mir irgendwann so eine sehr alte Word-Version gekauft habe. Ich glaube, ich habe Word 2015 oder so.
Aha.
Aber das konnte man halt kaufen. Das war halt nicht so besonders teuer. Ich glaube, das war irgendwie 50, 60 Euro oder so.
Mhm.
Und das tut alles, was ich brauche. Ich meine, unter Vorbehalt. Ne? Mhm. Also Ein professioneller Buchsetzer guckt sich das an und denkt sich, nee, da sind aber 50.000 Fehler drin. Teilweise sind diese Fehler gewollt, weil ich mich auch an viele willkürliche Regeln einfach nicht halte, die ich doof finde. Aber ja, vielleicht ist das so. Vielleicht haben professionelle Satzprogramme ihre Daseinsberechtigung in gewisser Hinsicht, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Aber ja, für meine Verhältnisse kommen dabei Bücher raus, die man entspannt lesen kann. Und das ist eigentlich alles, was ich will.
Ja, ich will jetzt auch keinen, großen Hokuspokus. Und ich meine, LaTeX hat mich ja berühmterweise mehr als einmal zum Weinen gebracht. weshalb ich wieder auf Visivik umgestiegen bin. Also what you see is what you get, so wie Windows. Und LibreOffice habe ich deshalb, weil es angeblich besser ist als OpenOffice. Und OpenOffice haben mich so ein paar Sachen ziemlich genervt. Und dann gibt es ja auch noch NeoOffice für einen Mac speziell. Mhm. Aber das hat mich auch so ein bisschen genervt. Aber ich werde jetzt nochmal, nachdem ich festgestellt habe, okay, ich werde Scribus war das Open Source Alternative zu InDesign, die ich ausprobiert, okay, beziehungsweise zu der ich mir ein Tutorial angeguckt habe, bevor ich mir so dachte, so nee, das so sehr hasse ich mich dann doch nicht. Aber werde da auch noch mal ein bisschen recherchieren und gucken und was es irgendwie an Tricks gibt und Tutorials angucken, um sich diesen Prozess, weißt du, so learn from other people's fail, um mir das so ein bisschen zu vereinfachen. Aber ja, Das ist auch noch sowas. Und dann halt gucken, ob ich es in Baskerville oder Sabon setze. Ich meine, ich finde auch Vollkorn ganz hübsch als Schrift. Und es gibt so viele Schriften. Ich habe immer wieder sammle ich schon mal Schriften. Und,
ja, das stimmt. Naja. Für Macs gibt es tatsächlich auch noch Vellum. Das hatte ich mir mal angeguckt.
Ja, das ist aber auch ziemlich teuer, oder?
Ja, ja, das war auch nicht umsonst, aber das war jetzt auch nur so ein Service-Announcement für andere Leute, die das eventuell interessiert. Das sah zumindest von der Benutzung her ganz okay aus, aber bringt mir halt nichts, weil ich keinen Mac habe. Ja. Und die sich weigern, eine Windows-Version zu machen. Ich meine, auch die Windows-Version von Scrivener ist scheiße, aber es gibt sie zumindest. Sie wurde seit 95 gefühlt nicht mehr upgedatet, aber man kann sie zumindest haben, aber Vellum gibt es anscheinend überhaupt nicht für PC. Also davon, wenn man einen Mac hat, könnte man sich das angucken können.
Ne, ich bin gerade auf der Seite. Was sind denn... okay, abbrechen, du sagst...
Das sollte uns jetzt gar nicht weiter aufhalten. Das war nur so ein Ding, von dem ich mal gehört habe, was ich kurz einwerfen wollte.
Vellum Press kostet 229,99 €. nee, lass mal.
Ja, das ist halt auch eher so die Alternative für Leute, die halt überlegen, ob sie das halt von einem professionellen Layouter machen lassen, weil das kostet dann ungefähr genauso viel, aber halt für ein Buch. Und die Software hast du halt und kannst das sie immer wieder benutzen.
Das ist wahr. Ich werde einfach mal...
Ich glaube, dafür ist das gedacht. Das ist, glaube ich, so programmiert, dass es halt einfach irgendwie Plug and Play ist, also so Copy and Paste. Mhm. Zumindest war das so der Sales-Pitch von Leuten, die das schon benutzt haben, war halt so, ja, nee, das lässt sich halt relativ einfach benutzen und ist halt eine gute Alternative, wenn man sich halt überlegen will, ob man sich den professionellen Layouter halt irgendwie schenken möchte.
Ja, das ist...
Ich schenke mir den professionellen Layouter auch so. Mhm. Aber mach's trotzdem mit der günstigeren Basic Software. Anyway, genau. Titelfindung.
Ja, so. Ja, ich werde es einfach mal gucken, wie das so ist und ob der Schmerz groß genug ist und ein bisschen recherchieren. Aber du hast schon recht, wenn man öfter mal ein Buch raushaut und einen die Buchsetzerei mit dem Programm, das man bisher hat, dermaßen angast, dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, das in die eigenen Nerven zu investieren, diesen Preis, wenn das besser funktioniert. Aber ja, Titelfindung. Ja, ich brauchte ja dann noch neue Titel für meine Bücher. Und das war dann so ein Ding. Ich hab dann lange rumüberlegt, was ich denn machen könnte. Und war irgendwie so bei...
Als wäre es nicht schlimm genug, sich einen Titel ausdenken zu müssen, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache.
Ja, ich meine, der Titel, sowohl das Kunstwerk als auch das Prinzip der Schönheit kam irgendwie, waren recht offensichtlich. Also das war jetzt nicht so schwierig. Aber dann drei Titel draus zu machen und ja, hatte halt zuerst überlegt, das irgendwie da... so italienische Tempobezeichnungen zu nehmen, die so ein bisschen die Atmosphäre
des Buches widerspiegeln. Stimmt, wir hatten erst so in Richtung Oper gebrainstormt, ich erinnere mich.
Genau, Oper, aber es kommen halt überhaupt gar keine Opern vor in dieser Geschichte. Niemand singt Opern, niemand spielt Opern, niemand redet über Opern. Das wäre so ein bisschen, würde, glaube ich, sehr falsche Erwartungen wecken. Dann hatte ich halt sowas wie Adagio, Cum grano forte, nein. Andante manon troppo, irgendwie sowas in der Richtung. Da ist halt, das war halt nicht so geil. Ja, und dann hatte Ela eine Idee und so habe ich das jetzt gemacht. Ela, willst du nicht erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist?
Das klingt irgendwie so, als würde ich jetzt voll das Fishing for Compliments betreiben wollen.
Du darfst ruhig nach Komplimenten fischen. Du hattest eine gute Idee und hast mein Problem gelöst. Also, da kannst du ruhig ein paar Komplimente abfischen, gute Frau.
Das war so ein Chat-Austausch, den wir hatten, glaube ich, zumindest auf meiner Seite beim Fernsehen. Mhm. Immer mal wieder irgendwie so weiches Brainstormen, weil prinzipiell ist das zumindest bei mir mit Titeln so, entweder ist mehr oder weniger der erste, der mir einfällt, so glorreich, dass ich mir denke, oh mein Gott, wie ist dir das denn auf den Kopf gefallen? Mhm. Oder ich werde bis an mein Lebensende einfach nur denken, ja, tut's, aber. Aha. Diese beiden Pole gibt es.
Besser als und Insert Book Title hier.
Ja. Und ich meine, ne, wir haben ja auch uns irgendwie während dieses Chatverlaufs so ein bisschen darüber unterhalten, dass halt manche Titel haben auch nicht so richtig viel mit dem Buch zu tun. Mhm. Ne, so Twilight zum Beispiel. Ne, ja. Es geht halt um Vampire, das kann man aber aus dem Titel jetzt nicht unbedingt rauslesen, wenn man es nicht weiß.
Ja, und warum dieser Apfel auf dem Cover ist, habe ich auch nie wirklich verstanden. Ich meine...
Ja, in den Filmen haben sie den ja tatsächlich noch eingebaut. Das fand ich so ein bisschen gewollt, aber naja, anyway. Mhm. Aber möchte man jetzt irgendwie unbedingt einen Titel haben, bei dem man schon von vornherein weiß, dass der mit dem Buch nicht so viel zu tun hat. Mhm. Dann gibt es ja so relativ offensichtliche Titel wie Die Versammlung, die aber auch nicht so besonders marketingtechnisch nicht so besonders toll sind, weil du danach suchst bei Google, findest du alles, aber nicht dein Buch. Mhm. Also war das halt irgendwie so ein Hin und Her und irgendwann habe ich halt einfach nur mein Gehirn so ein bisschen auf Auszoomen geschaltet und einfach nur mal über so prinzipiell, ne, so das Prinzip der Schönheit. Und dann habe ich gedacht, so, ja, was fällt dir denn zu Schönheit ein? Und dann habe ich gedacht, Ästhetik. Mhm. Und dann habe ich Ästhetik gegoogelt und dann fiel mir wieder ein, ach ja, Ästhetik ist ein Begriff von Aristoteles. Und Aristoteles beschreibt Ästhetik als Schönheit, Wahrheit, Harmonie. Mhm. So, das war das Dritte. Und dann habe ich dir diese Information mitgeteilt. Aha. Das war eigentlich so, das war jetzt eigentlich schon so der großartige Prozess meinerseits. Es war halt einfach nur so, finde mal ein Synonym und finde dazu einen Wikipedia-Artikel.
Genau. Und dann war die Tine erst kurzen Moment skeptisch und dann hat sie nochmal drüber nachgedacht und dann hat sie festgestellt, scheiße, das passt perfekt, dabei bleiben wir. Und jetzt sind das die Titel. Und das hat mir auch geholfen, Cover zu finden, so ein bisschen.
Also, um das kurz nochmal zu... Also, ne, es ging dann halt irgendwann nicht mehr darum, Serientitel zu machen, die halt irgendwie, weiß ich nicht, Adagio, Andante und irgendwas anderes mit A heißen, sondern es war dann halt das Prinzip der. Ne? So kann man ja auch Serientitel gestalten.
Genau.
So.
Genau, so ist das. Und jetzt ist allerdings, stelle ich jetzt noch fest, dass ich, weil ich ja auf meinen Buchcovern gerne auch irgendwie darauf hinweisen würde, dass das Teile einer Serie sind. Und jetzt im Moment steht...
Dass du noch einen Serientitel brauchst? Ha? Dass du noch einen Serientitel brauchst. Vor dem Stein stand ich nämlich genauso.
Na, der Serientitel ist und bleibt das Prinzip der Schönheit. Das ist ach, einfach, okay. das ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, das habe ich bisher jetzt noch nicht in Zweifel gezogen. Allerdings ist die Frage, wie bezeichne ich diese...
Ja gut, aber auch da, ne, Twilight ist ja, das heißt ja auch die Twilight-Reihe und genau. Das ist ja auch nur der Titel vom ersten Buch. Von daher.
Genau, ich meine, das war der Titel des gesamten Buches, bevor ich es gedrittelt habe und das ist, ja, es passt am besten zum ersten, ne? Jetzt ist halt aber die Frage, weil ich möchte dann draufstehen haben, Band 1 der XYZ-Trilogie und im Moment steht da jetzt auf meinem Coverentwurf Band 1 der Schönheit-Trilogie. Und das ist irgendwie Schönheit-Trilogie ist aber Schönheitstrilogie ist irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, der Prinzip-Trilogie. Weil alle Titel fangen ja an mit das Prinzip der, das Prinzip der. Ich meine, Prinzip ist jetzt nicht so ein sexy Buch, sexy Wort, so, und die Prinzip-Trilogie ist irgendwie sehr lästig. So.
Ja. Yeah.
So, aber auf der anderen Seite ist es immer noch besser als Schönheit-Trilogie. Und dann dachte ich, vielleicht Künstler-Trilogie, aber das ist irgendwie, da denkt man dann vielleicht wieder, dass es irgendwie jedes Buch mit einem anderen Künstler zu tun hat, weißt du? Weil das gibt's ja auch so Buchserien, die Romance-Serien sind, wo aber irgendwie jedes Buch sich um ein anderes Pärchen dreht. Okay, meinetwegen. So, das würde halt so ein bisschen wirken. Und da stehe ich jetzt noch ein bisschen so da und denke mir, ist es vielleicht egal, wenn das Wort nicht so schön auszusprechen ist? Weil ich meine, das Prinzip der Schönheit war ja der Titel des Gesamtbuches und die Schönheit-Trilogie ist halt einfach, wäre damit den Wurzeln der Geschichte treu. Auf der anderen Seite, Prinzip spricht sich schneller aus, aber das ist so ein hartes Wort. Und es ist so, auf der anderen Seite ist es aber auch wieder egal. Es werden ja sowieso auch immer irgendwie so Kürzel gefunden. Und ich muss jetzt sagen, dass so ein Kürzel wie Akotar klingt jetzt auch nicht super sexy. So für A Court of Thorns and Roses ist irgendwie, aber alle irgendwie, oh, Akotar. Ja, also, dass irgendeine Serienbezeichnung so ein bisschen nicht so geil klingt, hat jetzt bisher noch niemanden davon abgehalten, total drauf zu stehen. Und ja. Aber so ist das, genau. Also, ich habe Titel, ich habe Cover, ich brauche nur noch Klappentext und dann muss ich die Bücher auch noch setzen. So, ja. Und das ist im Moment so der Kram, mit dem ich zu tun habe. Und ich bin jetzt auf Seite 90 von 147 vom dritten Akt. Und ich habe heute angefangen, die Szene drüber zu lesen, wo Louis mit seinen Masken vor dem Spiegel rummacht. Weißt du?
Wo es dann jetzt, ich weiß.
Weißt du, wo ich so lange Probleme mit hatte? Wo ich so lange Probleme mit hatte und so. Und das ist schon, das ist irgendwie, es kommt jetzt noch danach, kommt der Tag mit dem Baumarkt, ja, Alter. Der nächste Tag ist schon der Tag mit dem Baumarkt. Und dann kommt das Finale, Alter. Das sind jetzt noch 50 Seiten. Das sind jetzt noch zwei Tage.
Ja. Ja, ich kenne das.
Ich meine, dann bin ich immer noch nicht fertig, dann kommt noch so viel, weil dann will ich irgendwie nochmal das digital drüber hören, weil, und mir vorlesen lassen und so und dann all diese Dinge. Also das ist noch, das ist noch lange nicht fertig.
Hör bloß auf. Ich habe festgestellt, dass Zeilenkorrektur zu machen, zumindest Zeilenkorrektur mit Computerstimme für nicht so aufregendes Videomaterial taugt. Also ich habe ja Camp Nano gemacht und im Camp Nano habe ich ja gevloggt. Und der erste Teil vom Camp war noch okay, da habe ich geplottet. Der zweite Teil vom Camp habe ich halt nur noch die letzte Korrekturfahne von Illusion 2 gemacht. Und sagen wir mal so, es gibt sehr viel Footage von mir, wo ich ungefähr so aussehe, als würde ich gleich einschlafen. Ich habe das dann für das Video, das ist auch schon hochgeladen, das könnt ihr euch auch schon angucken. Ich habe das dann für das Video The Face of Zeilenkorrektur genannt, weil es ist einfach so, du siehst halt irgendwie in dieser Zeitrafferaufnahme einfach nur 5 Minuten, wie ich auf den Bildschirm gucke und mich quasi nicht bewege. Also ich atme immer sehr, sehr sichtbar. In diesen Zeitrafferaufnahmen fällt es halt besonders gut auf.
Ja, und dein Mund zuckt immer so ein bisschen. Du spielst immer so ein bisschen mit deiner Oberlippe rum. Ja, das habe ich auch bemerkt.
Ja. Daran sieht man, dass ich noch lebe, aber ansonsten tut sich da nicht wirklich viel. Es war so ein bisschen schwierig, das irgendwie interessant zusammenzuschneiden. Lass es mich so formulieren. Aber ja. Was soll ich sagen? Das ist halt, also, ne? Druckfahnenkorrektur ist halt auch so, ist halt auch so ein bisschen die Strafe meiner Existenz. Das hat sich nicht geändert irgendwie. Also es fällt mir immer noch schwer, daran irgendwie Spaß zu entwickeln, weil das normalerweise natürlich auch, und das ist relativ natürlich, an einer Stelle erfolgt, an der ich einfach gerne fertig wäre.
Ja.
Aber noch nicht fertig bin. Ja, es hat sich aber gelohnt. Also trotzdem dieser Text ja insgesamt durch irgendwie 1, 2, 3, 4 Hände gegangen, 5 Hände gegangen ist zwischendurch, waren dann doch noch genug Fehler und Buchstabendreher und seltsame Rechtschreibfehler, die Word mir trotzdem nicht unterkringelt hat, irgendwie drin, als dass sich das tatsächlich gelohnt hat. Das war dann auch so ein bisschen das Einzige, was tatsächlich noch so für lustige Updates in dem Vlog zwischendurch immer taugte, habe ich dann irgendwie so die besten Rechtschreibfehler zusammengesucht, die Word irgendwie nicht erkannt hat. Mein Favorit sind immer noch Nebel und Neben. Also in Illusion 2 gibt es sehr viel Nebel an vielen verschiedenen Stellen. Das ist auch gewollt so. Das ist so eins der atmosphärischen Themen. So. Und natürlich ist so Nebel und Neben ein Wort, das halt die Rechtschreibprüfung schwer erkennen kann. Ist mir bewusst. Das sind beides legitime Worte. Was ich allerdings witzig fand, war, dass die Rechtschreibprüfung auch nicht erkannt hat, wenn da Nebenzungen stand. Und das wiederum hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich dachte so, ja, fucking ja. Word, was stellst du dir denn bitte unter einer Nebenzunge vor? Das ist ja ekelhaft. Schon ein bisschen, oder?
Ich habe gerade aus Versehen auf die Leertaste getuppt und dann hat es aufgehört aufzunehmen. Für eine Sekunde aber nur. Zum Glück ist es mir sofort aufgefallen.
Ja, aber... Wir sind professionell hier.
Das genau. Alles. Ich mache hier mal so Profis. Einen kleinen Bookmark hin und nenne das Versatz, weil ja dann diese eine Sekunde fehlt in meinem.
Ja.
Und in deinem ist sie noch da. Und dann würde ich, glaube ich, sehr viel Schmerzen dabei haben, zu versuchen, unsere Audios in Linie zu bringen.
Ja,
das stimmt. Aber ja, komische.
Alles alles gut gegangen. Ja, manche Sachen sind halt auch einfach nur lustig, ne? Also bei Wagen und Wangen, wenn man das halt irgendwie verwechselt, dann kommen schon mal sehr lustige Sätze bei raus. Mein lieblingsbescheuerter Satz war tatsächlich irgendwie so, sie warf ihm einen zweifelnden Block zu. Das fand ich auch großartig. Also an sowas kann man dann auch in der größten Langeweile kann man zumindest an diesen kleinen Dingen noch so ein bisschen Spaß haben und halt die Befriedigung erfahren, dass jetzt diese doofen Fehler zumindest ausgemerzt sind. Es sind bestimmt immer noch welche drin. Ich habe mich noch nicht getraut. Durch mein Belegexemplar, inzwischen ist es ja erschienen und gewindelt, gewickelt und veröffentlicht und bla. Ich habe mich noch nicht getraut, so genauer durchzublättern, weil normalerweise ist es ja immer so dieses Phänomen, ne, was Neil Gaiman auch schon beschrieb, du hast halt dein Buch 35.000 Mal gelesen, damit keine Rechtschreibfehler mehr drin sind, du machst halt das fertige Buch auf und das Erste, was du siehst, ist ein Rechtschreibfehler.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich nochmal betonen würde. Weil ich meine, waren das jetzt Fehler, die dein Mann auch angestrichen hat, oder waren das jetzt nur noch die Fehler, die er auch übersehen hat?
Das waren jetzt nur noch die Fehler, die tatsächlich alle 5 Leute, die das gelesen haben, konsequent übersehen hatten.
Aha. Also 5 Leute haben drauf geguckt, es wurde 5-mal auf Rechtschreibung gelesen und es sind trotzdem noch Fehler drin gewesen, die irgendwie so, wo man sich so denkt, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Es ist aber niemandem aufgefallen. Und deshalb frage ich mich, eigentlich müssten doch eigentlich alle irgendwie so vorgehen, dass sie sich von der Computerstimme vorlesen lassen und dabei auch noch drauf gucken. Oder? Weil die Computerstimme verschreit so viel. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass ich immer dachte, warum vertippt sich die Eda jedes Mal, wenn es um Zwielicht geht? Jedes Mal schreibt sie Zweilicht. Warum ist denn diese? Nein, das ist gar kein Fehler, der in dem Text drin ist. Meine Computerstimme sagt einfach, wenn die Zwielicht sieht, sagt sie Zweilicht.
Ja, meine Computerstimme hat auch so ein paar sehr seltsame Quirks, die sie absolut nicht hinkriegt. Und dann muss ich immer zweimal hingucken, ob ich da Scheiße gebaut habe oder ob sie es mir komisch vorliest. Aber es ist tatsächlich so, also die Computerstimme zu hören, während man gleichzeitig mit dem Text mitliest am Rechner, ist so der einzige Weg, den ich für mich irgendwie rausgefunden habe, der tatsächlich, also zumindest 98% der Fehler findet. Was, ne, Perfektion ist Menschen unmöglich und auch steht dem Guten im Weg, aber das hat zumindest noch ein bisschen was gebracht, was mich nicht davon abgehalten hat, festzuhalten, dass das alles unfassbar langweilig war und dass ich vor allen Dingen 50 fucking Stunden gebraucht habe, um durch dieses scheiß Buch durchzukommen. Ich habe ja ein Minutenziel gehabt. Ja, ich habe ein Minutenziel gehabt im Camp und hatte mir 2000 Minuten vorgenommen. Das waren ungefähr 33, irgendwas Stunden. Ne? Also sagen wir mal 33. Und ich habe fast 54 Stunden gebraucht. Also das waren am Ende irgendwie so mehr oder weniger fast das Doppelte. Um bis zum Ende zu kommen. Und von diesen 53, 54 Stunden habe ich vielleicht am Anfang des Camps irgendwie 3, 4, vielleicht knapp 5 Stunden fürs Plotting gebraucht. Also reine Arbeitszeit. Plotting besteht ja sehr viel aus Nachdenken. Das finde ich immer so ein bisschen schwer zu quantifizieren. Aber so 3, 4, 5 Stunden habe ich mir da für die erste Hälfte vom Camp aufgeschrieben, wo ich tatsächlich recherchiert habe, Notizen gemacht habe. Na, so tatsächlich irgendwie fokussiert gearbeitet. Das heißt, mehr oder weniger 50 Stunden habe ich jetzt gebraucht, um diese 600 Seiten durchzuarbeiten. Das war so ein bisschen, so ein bisschen hart. Das waren so 2,5 Wochen, in denen ich halt irgendwie neben meinem Bürojob auch noch 50 Stunden Druckfahnenkorrektur unterbringen musste. Und
Also du hast
sehr anstrengend.
10 Seiten in der Stunde geschafft.
Ja, so ungefähr.
Wie schnell liest deine Computerstimme?
Meine Computerstimme liest sehr langsam, weil ich natürlich auch am Rechner relativ langsam lese, weil ich das auch brauche, dass die Stimme okay. recht langsam liest, damit ich halt auch die Kommasetzung noch hören kann.
Okay.
Ne, weil das finde ich immer ganz, das finde ich immer ganz wichtig zu entscheiden, wo muss jetzt, weil, ne, wie du vielleicht weißt, neige ich dazu, relativ lange Sätze zu machen. Und dann finde ich es immer wichtig zu wissen, wo halt die einzelnen Atempausen sind und so. Deswegen, ja, also die Computerstimme liest relativ langsam. Das Buch war relativ lang. Was heißt relativ? Das Buch ist fucking lang. Und ja, das war also quasi das, was ich so in der letzten Zeit gemacht habe. 100 Arbeitsstunden pro Woche irgendwie abreißen, um diesen Scheiß fertig zu kriegen. Nein, es war tatsächlich, zwischendurch war ich sehr müde und zwischendurch war ich sehr demotiviert und habe irgendwie, als ich das Video geschnitten habe, dann irgendwann gedacht so, man merkt irgendwie, wenn meine Nerven zu Ende gehen, dann werden die Updates zwischen den ganzen Dingen so, ist alles langweilig, ist alles scheiße, ich werde zum Ende hin wird es wieder besser. Also sollte sich jemand dieses Video angucken und sich fragen, warum so ab der 20-Minuten-Marke oder so diese komische Frau so klingt, als hätte sie einen Nervenzusammenbruch. Das wird wieder besser. Zum Ende hin habe ich wieder so meine Freude an der Geschichte irgendwie wiedergefunden. Und es hat ein Happy End, I promise. Das war so ein bisschen lustig. Aber mir ist dabei aufgefallen wieder, und das habe ich auch in dem Video erzählt, aber das erzähle ich trotzdem nochmal, dass mir die Enden, die ich schreibe, gut gefallen. Das fand ich, das finde ich prinzipiell immer so, es gibt immer so einen Moment in den Geschichten, die ich so schreibe, ab dem Moment macht es mir einfach Spaß. Und das macht mir dann halt auch irgendwie noch Spaß, wenn ich es das 20. Mal lese. Und das finde ich für mich persönlich immer total positiv. Aha. Und es ist mir ziemlich egal, ob jemand anderes das irgendwie auch so findet. Ich meine, ich weiß, zumindest bei der Versammlung weiß ich, dass viele Leute nicht unbedingt mit mir einer Meinung sind, dass das ein gutes Ende ist. Aber mir gefällt's. Ab dem Moment, wo der Flammenwerfer ins Spiel kommt, macht mir diese ganze Chose einfach Spaß. Und wer jetzt wissen will, wovon ich rede, muss das Buch lesen. So.
Ja. Ich fand den Flammenwerfer auch gut.
Siehst du mal. Und ja, aber ansonsten musste ich halt leider so, also was heißt leider, ne? Es hatte halt so einerseits, andererseits. Einerseits habe ich halt irgendwann, trotz sehr viel Arbeit und trotzdem ich irgendwie sehr müde war und trotzdem ich den unfassbaren, also Optimismus hatte oder den unfassbaren Wahnsinn besessen habe, zusätzlich dazu, dass Camp Nano war und dass ich filmen wollte und dass ich ein Buch veröffentlichen wollte, hatte ich auch noch einen neuen Trainingsplan angefangen, nachdem ich 2 Jahre lang überhaupt keinen Sport mehr gemacht hatte, weil ich dachte, dass das passt schon so. So. Weil ich halt einfach ab und zu mir selber nicht zuhöre. Und ja, das war so ein bisschen stressig alles, aber am Ende war ich dann doch irgendwie so einerseits, andererseits, ne? Also einerseits finde ich trotzdem, ist das Buch so, wie es jetzt halt gewindelt und in die Welt entlassen wurde, das Beste, was ich machen konnte aus der Idee, die ich hatte. Und das ist ja immer so. Das ist zumindest immer mein Ansatz. Wenn ich irgendwo an der Stelle bin, wo ich mir denke, ich kann das nicht besser. Du weißt das. Und wir haben oft genug darüber gesprochen. Ich habe sehr oft überarbeitet und sehr oft komplette Handlungsstränge nochmal auseinandergenommen und nochmal rumgestrickt und nochmal und nochmal und nochmal. Und ab irgendeinem Punkt kommt dann immer so bei mir die Erkenntnis durch, so, ja, okay. Aber besser als das kann ich es aber nicht. Und das
war... Ja, ich meine, du könntest noch mal irgendwie 80% mehr Energie reinstecken, um irgendwie noch mal vielleicht, 90% mehr Energie reinstecken, um noch mal irgendwie 10% mehr besser rauszuholen. Aber da fragt man sich dann auch, das ist so diminishing returns.
Ja, es ist definitiv, also die letzte Überarbeitungsrunde, die wir gemacht haben zusammen, da ging es ja um eine ganz spezielle Charakterbeziehung nochmal. das hat mich sehr gefreut, dass das anscheinend sehr geholfen hat. Also ich hatte, ja, mein Göttergatte hat ja das Korrektorat dieses Mal für mich gemacht. Und dazu hatte ich ihn dann noch gefragt und das fand er halt irgendwie, das war ihm nicht aufgefallen, dass da mal ein Problem bestand. Weil man so, nö, wieso, das war doch cool. Ist ja gut. Das ist immer so das, was man sich wünscht, ne? Dass die Leute, die Ursprungsversion nicht kennen, am Ende sich denken, ja, das war doch von Anfang an bestimmt so durchdacht und so. Ja, ja, genau. Das war.
Genau so war es. Nee. Ja, nee. Ja, klar.
Das ist so aus mir rausgefallen, spontan.
Ja.
So aber auch keine Arbeit. Ja. Das fand ich also sehr positiv. Wie gesagt, das, als dann so zum Ende, dem Ende zuging, hatte ich auch wieder irgendwie sehr viel Spaß an der Sache. Ich habe ja deinen Vorschlag aufgegriffen und so auf den letzten paar Seiten noch so einen Erbfolgekrieg angerissen, den ich jetzt irgendwann wieder aufrollen könnte, wenn ich das wollte. Nice. Das sind dann immer so die Kleinigkeiten, die einem noch so ein bisschen Spaß machen daran.
Aha. Hast du, also gab es auch die Feministin mit der roten Schärpe, hast du die auch reingenommen?
Ja, 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 ja.
Ja! Jetzt! Ja!
Alles
gut. Yay!
Ja, das dachte
das
mir.
Das gefällt mir.
Und ja, aber ich musste halt am Ende dann halt trotzdem doch irgendwie feststellen, dass, also so glücklich ich jetzt damit bin, wie das Buch ist, und so glücklich es mich auch gemacht hat, dass sowohl mein Göttergatte, der ja jetzt beide Illusion-Teile im Korrektorat hatte, halt meinte so, ja, aber das zweite Buch ist schon sehr viel besser als das erste. Und ich mir dachte, naja, das hoffe ich ja. Weil da liegen 8 Jahre dazwischen. Hätte ich in diesen 8 Jahren überhaupt nichts gelernt, dann fände ich das so ein bisschen deprimierend. Aber es ist trotzdem schön, es zu hören. Ne?
Aber also es ist hoffentlich...
Man hört es trotzdem einfach gern.
Es ist hoffentlich nicht in dem Sinne besser, in dem, wo war das, die Autorin im letzten Band der Serie festgestellt hat, dass es ja sinnvoll ist, Hintergrundgeschichten zu machen.
Ach so.
Rivers of London? Ja. Nee,
aber einfach so, was die Komplexität und sowas halt irgendwie angeht, wo ich mir denke, ja, natürlich ist der zweite Band sehr viel komplexer als der erste. Das bringen halt zweite Bände auch so ein bisschen mit sich.
Ja, ja, weil man auf die Komplexität des ersten aufbauen kann.
Richtig.
Genau.
Das hat es allerdings natürlich auch alles so ein bisschen anstrengender gemacht. Also ich merke jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist so ziemlich genau Mitte Mai. Und seit dem Ende vom Camp habe ich quasi gar nichts gemacht. Ich habe nur in der Ecke gelegen und quasi gar nichts getan, weil ich bin so ein bisschen leer einfach momentan.
Ist das dann vielleicht auch so, dass du überhaupt gar nichts dagegen hast, dass ich noch ein bisschen länger für meine Alpha brauche, weil dann irgendwie nicht so ein Tritt in den Arsch kommt von wegen, jetzt komm mal wieder in die Pötte?
Nee, das ist alles voll in Ordnung, weil ich jetzt einfach mal so ein bisschen Leerlauf halt auch brauchte, weil ich halt für mich auch so festgestellt habe, und das habe ich dann auch so ein bisschen in meinen Final Thoughts fürs Camp, habe ich das auch schon mal formuliert, dass es mir sehr viel anstrengender vorkam, dieses Buch zu überarbeiten, als ich das je bei irgendeinem anderen Buch im Gefühl hatte. Was natürlich jetzt einfach irgendwie so ein bisschen der Allgemeinsituation geschuldet sein kann, weil ich meine, ne, so der Status der Welt ist halt einfach momentan nicht so besonders schön. Und das kann natürlich irgendwie auch Auswirkungen haben, aber
ja, klar.
Auf der anderen Seite, ich mir gedacht habe, aber vielleicht ist es ja auch, vielleicht bricht einem ja auch einfach gar kein Zacken aus der Krone, wenn man einfach zugibt, ja, dieses Projekt war einfach anstrengender zu überarbeiten, weil das vielleicht einfach so war.
Ja.
Weil ich vielleicht einfach vorher noch keine Erfahrungswerte damit hatte, wie es ist, eine Fortsetzung zu überarbeiten. Weil ich einfach vorher noch keine Erfahrungswerte damit hatte, wie es überhaupt ist, irgendeine Fortsetzung von irgendwas zu machen. Der erste Versuch war, irgendwie eine Fortsetzung von irgendwas zu schreiben. Und weil es vielleicht einfach komplizierter ist, wenn man halt nicht einfach nur eine neue Geschichte anfängt und diese Geschichte zu Ende erzählt, sondern halt alte Handlungsstränge irgendwie aufgreifen muss, die aber verflechten will mit irgendwelchen Handlungssträngen, die jetzt neu anfangen und die jetzt halt irgendwie dann auch noch abgeschlossen werden müssen. und alte Charaktere und neue Charaktere, die irgendwie in einem sinnvollen Geflecht irgendwie zueinander gebracht werden müssen, damit das irgendwie alles ein kohärentes Ganzes bildet. Und dann kommt halt auch noch dazu, das ist das längste Buch, das ich jemals geschrieben habe. Das heißt also, ich muss da halt immer auch so im Hinterkopf behalten, was immer an Überarbeitungen nötig ist, ist halt nicht für 300 Seiten notwendig und auch nicht für 350 Seiten, sondern für fucking 600 Seiten. Mhm. Was halt einfach auch so in der Quantität, glaube ich, einfach anstrengender war. Nicht nur in der Komplexität, sondern auch in der Quantität.
Und lassen wir uns an dieser Stelle einfach nur mal ganz kurz festhalten. Wie lange hast du insgesamt gebraucht, um das Buch, nachdem du den letzten Satz geschrieben hattest, nochmal zu überarbeiten? Bis jetzt quasi?
1,5 Jahre ziemlich genau.
Aha.
Weil ich habe das letztes Jahr im Januar, da gibt's auch einen Blog zu übrigens. Mhm. Letztes Jahr im Januar habe ich irgendwann das zu Ende getippt. Das weiß
okay.
ich noch.
Okay, Ela. Meine 600 Seiten, na gut, 740, aber wer zählt schon? werde anderthalb Jahre gebraucht haben. Vielleicht schaffe ich es, das jetzt in einem Monat noch fertig zu machen. Aber es ist auf jeden Fall im Grunde anderthalb Jahre, die ich jetzt dran überarbeite. Und da ist noch nichts mit noch einer zweiten Beta-Lesung. Ich habe noch nichts an wirklich Korrektorat gemacht. Das steht alles noch aus, wofür auch mit Sicherheit noch mal mindestens ein halbes Jahr, wenn ich Ja draufgehen würde. Also du warst schnell im Vergleich. Ich meine, sehr viel und so ziemlich alles ist schnell im Vergleich mit meinem Arbeitstempo. Aber nur du hast das gut gemacht. Das war super.
Nein, um Gottes Willen, ich will ja auch gar nicht auf hohem Niveau irgendwie meckern oder so. Es ist halt schwierig, sich mit anderen zu vergleichen. Deswegen muss ich mich halt mit mir selber vergleichen. Aha. Und wenn ich halt diesen Überarbeitungs- und Beta und dann nochmal zurückgehen und nochmal Beta und nochmal zurückgehen und nochmal Alpha und dann nochmal zurückgehen und nochmal irgendwie neu. Wenn ich das halt vergleiche mit dem, was wir für die Versammlung gemacht haben, war das jetzt einfach sehr viel anstrengender, weil sehr viel komplizierter und hat halt einfach sehr viel länger gedauert. Was aber, wie gesagt, auch vielleicht einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es halt eine sehr andere Geschichte ist, dass es halt kein Standalone ist, dass es halt High Fantasy ist mit sehr viel kompliziertem Worldbuilding und so. Und ja, vielleicht einfach deswegen. Deswegen ein komplexeres und deswegen irgendwie mental vielleicht ein bisschen auslaugenderes Projekt war als vorherige. So.
Yep.
Aber ja, das klingt jetzt irgendwie total banal, aber ich musste halt trotzdem da erstmal so ein bisschen hinterkommen, weil ich mich die ganze Zeit so ein bisschen geärgert habe. So, warum bist du denn jetzt irgendwie immer so genervt? Warum bist du immer so angestrengt? Warum bist du immer so gestresst? Mhm. Warum nervt dich das irgendwie alles immer so? Und es war tatsächlich, auch wenn sich das total dämlich anhört, ein Prozess zu erkennen, dass das vielleicht einfach daran liegt, dass dieses Projekt halt einfach komplexer war als die ich vorher so gemacht habe. Und dass es vielleicht damit zu tun hat, dass ich vielleicht nicht die Erwartungshaltung hätte haben sollen, dass das genauso easy peasy zu machen ist, wie ich das halt irgendwie von den letzten Büchern so gewohnt war, dass das so läuft.
Yep.
Ja. Man lebt und lernt, nicht wahr?
So ist es.
Ja,
so ist es.
Aber naja, immerhin habe ich zwischendurch auch noch den, jetzt wo ich das mit dem Fortsetzungsgedöns ja irgendwie völlig durchschaut habe, habe ich ja dann den zweiten Teil von den Zirkelchroniken geplottet im Camp. Sollen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, ne? Also auch wenn ich dafür im Vergleich halt sehr wenig Zeit verbraucht habe, ist es ja trotzdem so, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ich dann irgendwie dachte so, yay. Weil, ne, und das haben wir heute schon festgestellt, also beziehungsweise du hast das heute schon festgestellt, mit diesem Projekt habe ich momentan sehr viel Spaß.
Aha, auf jeden Fall.
Das heißt, das sagt noch nichts über irgendwelche Qualitäten aus, aber zumindest kann man schon mal irgendwie festhalten, mir hat das bisher sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
So, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Jetzt genau. Muss man noch darauf hinarbeiten, dass das auch lesbar ist für Leute, die nicht in meinem Kopf wohnen. Das ist ein zweiter Arbeitsschritt, da kümmern wir uns dann später drum.
Aha.
Aber zumindestens das halt irgendwie so, ne, das halt irgendwie so zu entwerfen und so diesen Ich-Erzähler irgendwie zu exploren und einfach mal so was komplett anderes zu machen, war tatsächlich irgendwie erstaunlich lustig.
Also du hast Band 2 jetzt erst geplottet und noch nichts dran geschrieben.
Nee, ich habe noch nicht dran geschrieben. Okay. Also ich bin jetzt, ne, wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen Brainstorming quasi vorgeführt, wie man das so machen könnte.
Mhm.
Und ich bin jetzt ungefähr so an dem Punkt, wo ich so die größeren Plotpunkte festgelegt habe und müsste jetzt oder werde mich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen, wenn so meine generelle Camp-Nano-Müdigkeit und meine Nachveröffentlichungs-Euphorie-Müdigkeit irgendwie so ein bisschen nachlässt, dann muss ich mich jetzt mal damit beschäftigen, die ersten Szenen so ein bisschen klarer zu visualisieren. Okay. Also ich weiß schon ungefähr, was da passiert. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich es tatsächlich anfangen kann. Und ich muss wahrscheinlich dann auch erstmal noch ein bisschen von Teil 1 wieder ein bisschen lesen, um wieder in die Erzählstimme reinzukommen.
Ja.
Weil ich habe jetzt natürlich wieder sehr, sehr viel Illusion gemacht, sehr viel personaler Erzähler und ne, da muss man halt so ein bisschen wieder reinfinden. Aber da hatte ich bisher noch nicht so die Bandbreite für,
ja.
Weil jetzt war ich erstmal platt.
Ja, ich würde dir auch vorschlagen, mit dem Weiterschreiben, also mit dem tatsächlichen Schreiben von Szenen, wenn du irgendwie vorhast, sehr schnell zu arbeiten, würde ich dir raten, erstmal zu warten, bis ich dir mein Feedback gegeben habe, weil ich Feedback auch zu dem Stil habe, den du gewählt hast. Und wenn du dich da anschließen würdest, wirst du da sehr, sehr viel dran überarbeiten müssen, so auf dem Satzlevel, auf dem Formulierungslevel, dem Informationsmanagementlevel. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen erleichtert, dass du das, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass du das zweite Buch irgendwie schon zur Hälfte fertig hast oder so. Und das irgendwie in einem neuen Stil zu schreiben, ist glaube ich, wesentlich einfacher, als sowas zu überarbeiten und zu ändern. Also, ne, wie immer, unter der Voraussetzung, dass du dich meinem Feedback irgendwie anschließen würdest, aber ja.
Genau. Ja, wie will sie? Also momentan bin ich da noch nicht so. Bin ich da noch nicht so gestresst, weil man muss sich ja auch ab und zu mal, ne, man muss ja auch ab und zu einfach mal anerkennen, wenn man mal eine Pause braucht.
Ja.
Und ich finde so, ich finde halt irgendwie immer so nach Veröffentlichung, ich meine, gut, jetzt würde natürlich jeder Marketing-Experte würde mir jetzt widersprechen und würde jetzt sagen, ja, nee, aber nach der Veröffentlichung ist, wenn du am aktivsten sein musst, weil dann musst du hier Marketing und da und da und dort. Da wir aber ja wissen, dass ich prinzipiell nach der Prämisse Death Before Marketing lebe, ist mir das eigentlich relativ egal und deswegen ist das für mich immer so ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Und ich mir denke so, das Baby ist jetzt gewindelt, gefüttert und in die Welt entlassen und kann jetzt quasi seine ersten kleinen Schritte machen.
Machst du eigentlich?
Und ich mache jetzt erstmal gar nichts.
Machst du eigentlich wieder eine Leserunde dazu und sowas?
Gruppe? Habe ich mich noch nicht entschlossen,
okay,
was ich machen will.
Hm. Hast du es überhaupt irgendwo angekündigt?
Gar nicht.
So, außer auf Twitter und YouTube?
Ja, Twitter, YouTube und Facebook,
okay,
halt, ne? Also so das, was man halt so macht, aber momentan warte ich halt noch darauf, dass das E-Book auch fertig ist, weil das lasse ich ja von BOD erstellen, das mache ich ja nicht selber.
Okay.
Und von daher, also ich bin halt dazu übergegangen, halt auch für Leserunden und freie Exemplare und sowas halt nur noch E-Books zu verschenken, weil
ja,
der finanzielle Aufwand ist ansonsten einfach nicht tragbar für jemanden, der vielleicht irgendwie 30 Bücher im Jahr verkauft und
ja,
sowieso seine Tantiemenmarge immer so niedrig eingestellt hat, dass die Webseite schon crasht, weil sie das nicht akzeptieren will.
Ja.
Fun Fact, ist tatsächlich bei Elysion 2 so gewesen. dass die Webseite mir sagen wollte, ich darf nicht so wenig Geld für mich verlangen, wo ich mir dachte, doch, bestimmt darf ich das. Überlegt euch das nochmal. Von daher liegt das jetzt auch noch so ein bisschen so auf Halde, weil ich jetzt halt erstmal darauf warten muss, dass ich das E-Book habe. Mhm. Und dann mal gucken, weil ich auch da noch nicht so genau weiß, wie das mit Fortsetzungen ist. Ich meine, theoretisch kann man wahrscheinlich den zweiten Band lesen, ohne den ersten zu kennen, wenn man damit leben kann, dass man an einigen Stellen einfach nicht weiß, wovon die Rede ist. Mich persönlich stört sowas immer nicht so sehr. Mhm. Aber es gibt ja durchaus andere Lesende, die das sehr stört. Also von daher,
keine Ahnung. Naja, ich meine, du hast ja ein paar sehr schöne Reviews zum ersten Teil gekriegt. Wäre vielleicht irgendwie die Leute, die verfasst haben, interessiert daran, an so einem Lesezirkel teilzunehmen oder zumindest zu hören, dass, guck mal, da gibt es mehr von und angeblich ist das sogar besser. Noch besser.
Ja, also ne, ich hatte ja irgendwie Anfang des Jahres irgendwann, hatte ich ja tatsächlich noch mal ein paar E-Books verschenkt vom ersten Teil. Mhm. In der Feedback-Runde hatte ich tatsächlich auch gepostet, dass der zweite jetzt erschienen ist, beziehungsweise dass halt das E-Book jetzt demnächst halt irgendwie auch erscheint. Weil da hatten tatsächlich schon so ein, zwei Leute angemeldet, dass sie halt irgendwie gerne weiterlesen wollten.
Nice.
Aber ja, wie gesagt, das wartet jetzt alles noch so ein bisschen darauf, dass das E-Book erscheint, dass man sich dann vielleicht auch tatsächlich leisten kann, weil ne, man kann halt nur so, also wie gesagt, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um halt den Kaufpreis irgendwie einigermaßen niedrig zu halten. Nur wie gesagt, Papier ist momentan einfach so teuer und dieses Ding ist so ein Ziegelstein.
Yep.
Na, irgendwo war es dann halt irgendwann auch nicht mehr so richtig möglich. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ist natürlich auch so ein bisschen die Sache bei Self-Publishern, ne? Weil wenn man keine Auflagen von irgendwie tausenden Exemplaren druckt, dann ist sowas halt auch teuer.
Yep.
Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist aber auch irgendwie nachhaltiger, weil dann habe ich keine Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt, die dann im Zweifelsfall nachher im Altpapier landet.
Ja, wobei gebundene Bücher sollten nicht ins Altpapier, weil der Kleber irgendwie, habe ich gehört, also eher verbrennen.
Ja, ist ja noch schlimmer.
Also ich fand das jetzt witzig, ja wie schlimmer. Man vielleicht auch daran gemerkt hat, dass ich gelacht habe über meinen eigenen Witz.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt noch so an Luftverschmutzung gedacht,
so.
Nicht so sehr an Bücherverbrennung, okay. Sorry. Ja.
Sag mir nicht, dass ich meine eigenen Bücher nicht verbrennen darf.
Nein, von mir aus darf man Bücher verbrennen. Es kommt immer ein bisschen auf den Grund an, aber so dieses, nein, jedes zerfledderte Taschenbuch ist irgendwie sakrosankt, geht mir auch irgendwie so ein bisschen auf den Sack. Wenn ich mir denke, nö.
Ja, aber ich mir denke, ich meine, wenn jemand sich gegen Bücherverbrennung richtet, dann geht es ja nicht eigentlich um den bloßen Akt, dass da ein Buch verbrannt wird, sondern Bücherverbrennung ist ja deshalb was Schlimmes, weil es dagegen die Ideen, die in diesen Büchern drinstecken, geht und versucht wird, über den Umweg der Verbrennung eines Buches versucht wird, diese Ideen zu tilgen und diese Ideen niederzuknüppeln. Und wenn du aber irgendwie dein Lieblingsbuch verbrennst, weil du es in 5 Ausgaben in deinem Regal stehen hast und diese eine irgendwie dir so denkst, ach, das verbrenne ich jetzt mal, das ist ja irgendwie was vollkommen anderes, als wenn Nazis irgendwie kommunistische Schriften auf einen Haufen werfen und Benzin drüber gießen.
Ja, also wie gesagt, da bin ich da, ne, ideologisch Bücherverbrennung finde ich scheiße, wenn jemand irgendwie einen YouTube-Kanal hat, wo er halt irgendwie zeigt, wie man aus alten Taschenbüchern irgendwie hübsche Blumenpötte oder sowas bastelt und der kriegt dann irgendwie Gewalt angedroht, weil sowas darf man mit Büchern nicht machen, finde ich das sehr albern.
Ja, wo ich mir so denke, so, ja, ich meine, du kannst sie mir abnehmen, 10 Euro das Stück, dann mache ich keinen Blumenpott draus. Hättest du gerne? Ich meine, du kannst die Bücher retten. Kostet dich nur 10 Euro plus Versand. Also, willst du die Bücher retten? Nee? Es ist dir nicht mal 10 Euro wert, dieses Buch zu retten. Da mache ich wohl einen Blumentopf draus. Das ist aber schade. Hättest du jetzt die Gelegenheit gehabt, auch wirklich mal deine Ideale hier umzusetzen. Aber anscheinend ist es dir dann wohl doch nicht so wichtig. Hm? Es ist wohl doch nur so, ne, dass du deinen Maul auf... Ah, sorry, ich bin gerade komisch drauf.
Ja. Ja, Menschen sind komisch drauf. Ich glaube, das kann man einfach mal so festhalten. Aha. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen.
Okay.
So, es kommt mir jetzt irgendwie so ein bisschen unspektakulär vor, im Gegensatz zu deinem doch recht aufregenden Monat, was jetzt irgendwie so ein bisschen absurd ist, weil auf der einen Seite habe ich auch ein Buch veröffentlicht und so. Aber irgendwie war das jetzt nicht so... Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt mir das auch einfach nur so vor, weil der Entwicklungsprozess dieser Geschichte war doch irgendwie so sehr holprig und jetzt so zum Ende hin, wo es so in ruhige Fahrwasser ausgeschlingert ist und halt wirklich nur noch so ein paar Schönheitskorrekturen irgendwie zu machen waren, war es jetzt vielleicht einfach dann nicht mehr so die hochemotionale Dramatik, keine Ahnung. Mhm. I don't know.
Tja. Na dann, ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder bei der 1-Stunde-50-Minuten-Marke. Da können wir dann jetzt auch langsam mal
so
die Flügel wieder einfalten.
Es ist jetzt nicht so, als hätten wir heute nichts zu erzählen gehabt. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
Nee,
du jetzt nur so ein bisschen zu erklären versuchen, warum ich irgendwie so das Gefühl habe, ich habe eigentlich im letzten Monat gar nichts Aufregendes gemacht, wenn andere Leute irgendwie wahrscheinlich irgendwie das denken, so, oh mein Gott, ich habe ein Buch veröffentlicht, das ist der aufregendste Moment ever. Auf der anderen Seite
hast du das Ganze doch schon viermal, fünfmal, wie viele Bücher hast du jetzt veröffentlicht?
Fünf?
Ja. Der Rosenfriedhof, die Bruchstücke,
ja.
Die Versammlung, zwei Bänder Illusion.
Und zweimal Illusion, ja. Ja.
Die stehen übrigens, ich glaube, selbst die Versammlung steht noch nicht auf meiner Webseite. Ich mache doch Werbung in meiner Seitenleiste auf meinem Blog und das irgendwie bin ich, glaube ich, bei Illusion 1 steht da noch, aber von der Versammlung und Illusion 2 steht da noch gar nichts. Ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich auf die Seite gucke, aber dann denke ich mir, da kommt ja eh keiner vorbei. Aber das muss ich schon nochmal ändern, dass die da dann auch stehen.
Vielleicht ändert sich das ja aber dann demnächst, wenn du dann halt deine eigenen Bücher da ankündigen kannst.
Dios meus! Das stimmt.
Ja. Du musst dann aber auch dran denken, dass, weiß ich nicht, ob du das musst, aber du könntest dann auch darüber nachdenken, dass ich ja Werbeseiten brauche dann, ne? Weil dann, weißt ja, sowas kommt hinten immer ins Buch.
Stimmt, ist das so? Über sowas habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja.
Siehst du? Aha. Schon wieder was, worüber wir im Zweifelsfall demnächst nochmal sprechen können in einer anderen Workshop-Folge.
Ja, ja.
Hasse mal gesehen. Ja. Anyway, soll ich trotzdem nochmal kurz für die Leute, die vielleicht zwischendurch mal ein bisschen ausgesohnt haben, erzählen, was wir in der nächsten Folge machen? Ja, also, wir haben das eben schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. In der nächsten Folge machen wir einen Erste-Hilfe-Kasten zu Klappentexten, Taglines, Pitches, Hooks, diese ganzen tollen neudeutschen Worte, die dann irgendwie dazugehören. Und vielleicht auch noch so einen kleinen Abstecher ins Exposé, wobei wir da, glaube ich, beide nicht so die richtig großen Cracks sind.
Nee,
aber
ja nicht.
Zumindest mal so ein paar allgemeine Tipps, an die ich mich mal erinnere, mal recherchiert zu haben. Können wir vielleicht da auch noch einstreuen. Und werden das wahrscheinlich anhand von ein paar praktischen Beispielen durchexerzieren müssen. Und dann erzähle ich euch auch tatsächlich, was ich jetzt in den Klappentext von Illusion reingetan habe und warum.
Ja, da hatte ich ja auch, das hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir irgendwie Klappentexte führen. Ah, was habe ich mir da nur ans Bein gebunden?
Also ich werde das jetzt als Motivation nutzen, den Klappentext mal zu machen für den ersten Band Zirkelchroniken.
Ich hatte vorgeschlagen, dass wir Klappentexte zu unseren Lieblingsbüchern machen. Das hatte ich nämlich vorgeschlagen.
Ob ich dazu komme, weiß ich allerdings nicht. Das sehen wir dann.
Ich wusste doch, dass ich irgendwas vorgeschlagen habe, bei dem mir nicht die kleine Seele irgendwie so ein bisschen schwarz angelaufen und vertrocknet ist.
Ja, ich meine, ne, das Schöne ist, wir reden ja nicht nur über Klappentexte, sondern wir reden ja auch noch über Taglines, genau, und Hooks und Pitches und sowas. Von daher, es ist ja nicht alles so furchtbar lang und man muss ja vielleicht auch nicht irgendwie immer so 95.000 Worte darüber verlieren.
Ja.
Von daher, das können wir ja an auch ein paar Beispielen mal durchexerzieren, die nicht von uns sind.
Mhm.
Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Sinnvolles dazu zusammenkriegen. Ich gehe davon aus.
Ja, ich meine, dann könnte ich auch endlich mal gucken, was eigentlich Moby Dick für einen Klappentext hat. Das ist nämlich eigentlich schon auch was, das mich durchaus interessiert. Was würde man auf Moby Dick schreiben, wenn man nicht ich bin? Weil mein Klappentext, was ich so spontan ist, der ist irgendwie sehr, sehr ironisch und so ein bisschen nerdig, glaube ich. Hm. Und jemand, der Moby Dick als Klassiker verehrt und so, der hätte da wahrscheinlich was gegen diesen Klappentext, aber ja, naja, egal. Nächste Woche. Für heute war's
egal. Das. Wir werden das nächste Folge feststellen.
Ja, ich habe nächste Woche gesagt, meine Güte.
Ich bin fast sicher, wir werden wieder genug Gesprächsstoff zusammen.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao, ciao.